Sie zum Dilettantenstadel mit Swiss und Harms. Wir haben heute das, ich finde, bisher das stimmungsvollste Intro. Ich habe auch auf 1 und 3 mitgeklatscht.
Ja, das ist geil, ne? EM, geil, einfach saufen.
Ich mache mal mein Handy leise, ne?
Nationalflaggen raus, ne? Deutsche ja. Musik, ist geil einfach.
Es ist einfach richtig geil. Also das, ich muss auch geil sagen, immer wenn ich so eine Mucke höre, dann habe ich doch so ein bisschen das Bedürfnis, umzuschwenken.
Ja,
also
muss ich die Flagge dazu einfach umzuschwenken immer, ne? Links, rechts, irgendwie vom Dach. Hast du auch deine Wohnung mies drapiert? Ich habe aus jedem Fenster so eine Deutschlandflagge. Bei uns alles so mit Kakteen, die so Flaggen tragen.
Nee, es ist einfach zu viel Quadratmeter. Es ist einfach, das ist halt scheiße, gerade bei so einem alleinstehenden Haus und so. Ich habe an den vorne an den Schmiede, ans schmiedeeiserne Gartentor.
Genau, ich bin Deutscher auch.
Ja, ihr könnt auch ruhig mal gucken, ne? Also Elbchaussee 666.
Ja,
Einfach mal. Nee, mein Problem ist tatsächlich, du weißt ja, ich habe so einen, ich möchte jetzt die Marke nicht sagen, aber ich habe ja so einen neuen Sportwagen mit so Türen, die so auf, so Flügeltüren, die so aufgehen.
Ja, ja,
und die haben cool. Ja keine regulären Fenster, die man so runterlassen kann. Da kriege ich diese Deutschlandflaggen, die man reinhaken kann, nicht rein.
Ja.
Was mache ich? Ich möchte natürlich auch ein bisschen stolz sein.
Naja, die ist irgendwie noch ein anderes Auto dazu holen, mit dem man dann während der EM irgendwie rumfahren kann, weil das ist natürlich keine Lösung. Bei dir zu Hause verstehe ich sie jetzt, an der Elbchaussee ist man eher Understatement.
Ja.
Ne? Da ist man, da zeigt man jetzt nicht so sehr unbedingt, wie stolz man auf sein Land ist.
Ich sage natürlich nach wie vor St. Pauli, ne? Also das ist ja.
Natürlich, aber das mache ich ja auch aus der Schanze. Mhm. Du weißt, wo ich wohne mittlerweile. Das ist, das hat so viel mit Schanze zu tun wie.
Chinese.
Na gut, Christian.
Wie geht's dir? Was hast du erlebt? Wir haben uns jetzt ja letzte Woche per Telefon gesprochen und jetzt sehen wir uns früher, weil du in Urlaub
genau,
fährst.
Ich muss das heißt, wieder per Telefon.
Wir produzieren vor quasi.
Die nächste Woche müssen wir wieder per Telefon. Das muss ich mal gucken, weil ich habe mit meiner türkischen Karte muss ich mal gucken, wie ich telefoniere. Ich habe tatsächlich eine türkische Karte, ja, ist voll geil.
Hast du so eine Dual-SIM oder was?
Und ich habe einfach noch ein anderes Handy. Ich bin richtig drogendealermäßig unterwegs.
Hast du auch zwei Ausweise mit verschiedenen Namen?
Habe ich tatsächlich. Nicht verschiedene Namen, aber ich habe deutscher und Schweizer Ausweis.
Ja, aber was bringt dir ein zweiter Ausweis, wenn der gleiche Name draufsteht?
Naja, ich bin auf beide einfach sehr stolz.
Achso, okay.
Und es ist ja auch manchmal Tagesform, ne? Manchmal hole ich den Schweizer raus, wenn irgendwie was Geiles.
Wie ist der so, der Schweizer Werner? Sag mal, kannst du das, also ist das auch.
Der Schweizer Werner ist ungefähr so wie der St. Pauli Chris Harms, unauthentisch. Das ist einfach, man schlägt schon sehr deutsch auch, ne?
Ja,
in
ja.
der Brust.
Ja, natürlich. Ja.
Nee, also ey, guck mal, ich habe mit Phoenix gespielt und dann war ich eine Woche wandern. Christian.
Ja, wir haben telefoniert.
Wir haben telefoniert, es war wunderbar. Ich habe eine unfassbar heftige Blase am Fuß mir geholt.
Besser als andersrum.
Der Fuß.
Ein heftiger Fuß an der Blase.
Das ist richtig so ein Boomer-Humor, den du bei mir nicht bringen kannst, weil ich einfach mega jung bin. Was ich erzählen wollte, Christian, ohne dass du mich jetzt unterbrichst, ich war bei Adolf. Ich war ja in Berchtesgaden.
Adolf wer?
Adolf H.
Der Adolf.
The one and only, man.
The one and only.
Ich war bei Adolf und ich dachte so, guck mal, wenn ich schon mal in Berchtesgaden bin, dann fahre ich mal hoch auf den Obersalzberg und will mir auch dieses Adlernest angucken, da wo die berühmten Bilder entstanden sind. Und das war so creepy, Dicker. Also erstmal, man muss natürlich sagen, das wusste ich gar nicht, Berchtesgaden, nachdem der das so für sich entdeckt hat, Digi, das war wie so eine Nazi-gated Community.
Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass unser Verführer in Berchtesgaden am Start war.
Natürlich, Obersalz sagt dir gar nichts, ne?
Nee.
Ja, somit keinen Plan von Geschichte haben, fängt es auch an, dass
man
Geschichte vergisst und dass man Sachen wieder zulässt, Christian.
Genau.
Kannst du noch so lange auf St. Pauli wohnen, angeblich.
Genau.
Berchtesgaden ist am Zipfel, haben wir ja gesagt, in der Nähe von Salzburg. Und in Berchtesgaden waren tatsächlich, weil es ihm da so gefallen hat, hat er da seine ganzen Getreuen und so, die haben sich da alle Häuser geholt und es war wie so eine gated Community. Und dann fährst du hoch auf den Obersalzberg, da ist so ein Gasthof und da fängst du schon ein bisschen an, so über die Täler und die Bergmassive zu gucken. Und da war eine Bunkeranlage und das war so crazy, Dicker, was für Leute da sind. Natürlich Amerikaner ohne Ende. Und ganz viele Amis, bei denen du merkst, wie geil sie das finden. Kennst du den bei Little Britain, Polizisten, der Waffen vorstellt und immer einen Steifen bekommt bei den Waffen? Also das ist der AK-47, bla bla. Und du merkst, er kriegt einen Boner.
Ja, die Amis haben da aber auch ein ganz anderes komisches Ästhetik-Ding am Rennen mit dem Dritten Reich.
Ey,
das ist, nicht alle, ne? Aber du weißt, was ich meine.
Man muss einfach sagen, ey, die Marke Drittes Reich war strong, Dicker. Es ist echt so, dieser Mythos fasziniert die Leute und du hast unfassbar viele Amis. Und
Digga, also Marketing konnten die. Also du kannst ja sagen, was du willst, aber also wenn du den ideologischen Aspekt mal ausklammerst und dir einfach nur anschaust, die Marketingmaschinerie.
Unfassbar, also, ey, die Armee, also, Spectre hat mir das mal erzählt. Ja. Er meinte, Bro, die SS und die Wehrmacht, die Uniformen wurden von Boss gemacht. Verstehst du?
Alter.
So, und er meinte so, also, ey, so absurd das klingt, das war einfach damals die bestaussehendste Armee, ne? Und ich meine, bis heute, egal welchen Film du guckst, die Bösewichte haben immer diese Helme auf, die SS-Mäntel, also.
Star Wars.
Das ist schon Wahnsinn, ne? Aber wir wollen das jetzt mal nicht verherrlichen. Es ist eine grausame Zeit gewesen. Es ist ein grausamer Geist, der geherrscht hat. Und ich verachte alles daran. Aber man muss sagen, für das, was sie machen wollten, war die Marketingabteilung strong.
Ich will das auch gar nicht verherrlichen, ich will nur sagen, wenn man das inhaltliche ausklammert, die wussten genau, was sie machen.
Unfassbar. Also ja, dieser Mythos, den die sich da zusammengeschustert haben. Und ich merke es halt.
Deshalb hat es ja leider so gut funktioniert.
Du bist dann da auf diesem Obersalzberg und merkst da diese Amis und da konntest du in die Bunker gehen und du merkst, wie aufgekratzt da einige Leute sind. Und bei einigen hast du das Gefühl, das gefällt denen auch ein Tick zu doll. Und dann wollte ich eigentlich auf dieses Adlernest hochfahren. Digi, es ist so dermaßen überfüllt. Ich wollte mir ein Ticket holen und es war einfach, die Schlange war endlos. Und dann fährst du halt auf den Berg hoch und bist in diesem berühmten, ich kann auch ein Foto in die Story hier posten.
Ja.
Da haben sie so, da gibt's ganz berühmte Bilder von ihm, so ne, vor der Kulisse Berchtesgaden und so. Und das war, Digga, es war wahnsinnig, ne? Muss ich schon sagen, das ist dieser Mythos, man kann das ein Stück weit, man ist natürlich damit reflektiert, aber man kann das ein Stück weit nachvollziehen, warum das die Leute so angezeckt hat und heute überall diese Ästhetik, also jeder, der irgendwie White Supremacy fühlt oder der sich als Teil der weißen Bewegung oder als Faschist sieht auf der ganzen Welt, steht einfach auf diesen Mythos und macht sich ein Hakenkreuz und also
das ist deshalb auch mein dummer Wortwitz gerade mit unser Verführer, weil das tatsächlich einfach in gewisser Art und Weise tatsächlich stimmt. Also das,
ganz böse Scharlatanerie, die da stattgefunden hat. Und wie gesagt, ich möchte es nochmal sagen, ich verachte alles daran.
Oh Gott, ey, ja.
Also ansonsten war ich wandern, Dicker, und ich war am letzten Tag wandern, da war ich auf einer Alm im Berchtesgadener Nationalpark. Du dachtest, kennst du bei Stargate, wenn die so durch diese durchs Gate gehen und auf einmal in einer anderen Welt sind?
Ich dachte, du guckst keine Filme, du warst immer nur im Real Life unterwegs.
Nur im Real Life, aber da war ich auf jeden Fall. Es ist so ein Einwurf, der mich einfach so rausbringt, Christian, ist wirklich. Ja.
Falsche Vorlage, sorry.
Ja, auf jeden Fall sitze ich da und da war ich auf so einer Alm und es sah aus wie, ey Dicker, du dachtest, du bist einfach in einer anderen Welt. Und dann habe ich so in so einem kleinen Hof gesessen in der Sonne, hab so eine gemischte Käsestulle mit so lauter Käse, den sie selber gemacht hat. Hinter mir im Stall haben die Kühe geschissen, Digga. Ich würde mir nie eine Kuh holen, die die Ärsche verklebt und der Scheiße, wenn du da reinkommst. Die sind ja süß, ne? Aber es ist einfach so viel Kacke, die da produziert wird.
Aber ich liebe Kühe, ich liebe sie.
Und natürlich, Kühe sind dope und seit ich sie nicht mehr esse, seit über einem Jahr bin ich auch, kann ich denen mit gutem Gewissen in die Augen blicken. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe sehr genossen, dann habe ich noch zwei Shows gespielt mit Phoenix, bin gestern aus Bratislava mit Wizzy im Auto aus Bratislava nach Hamburg durchgepäst in spektakulären 10 Stunden trotz Stau.
Was habt ihr denn Bratislava gemacht?
Wir haben nach Nova Rock da gepennt.
Okay.
Schon ein bisschen auf dem Rückweg. Warst du schon mal in Bratislava?
Nee. Warte.
Oh Digga, schöne Stadt.
Haben wir da nicht mal gespielt? Fuck, Alter. Also es klingt jetzt so doof, aber ich kann mich teilweise nicht mal mehr daran erinnern, weil wir in so vielen Städten waren.
Ja. Nee, ich kenne das. Ja. Aber da, das hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Ja.
Bratislava sah sehr cool aus. Und dann sind wir durch Tschechien zurück, haben in Dresden was gegessen, eine coole Bowl und sind dann zurückgefahren. Genau, wie ist es dir ergangen, mein Lieber? Erzähl mal, ich habe jetzt so viel von mir geredet.
Ich hatte ein wirklich spannendes Wochenende. Wir sind zum, kennst du das Download Festival? Ne? Also
ja, habe ich von gehört.
Eins der ganz großen Metal- und Rock- oder Alternative-Festivals England. Das ist ein Festival auf der Rennstrecke Donington Park. Und da ist ein Festival für 75.000 Leute, also so fast Wackengröße. Irgendwo zwischen Rock, Metal, Alternative mit ein bisschen Mainstream drin. Wie auf der Hauptbühne, abends Headliner, Limp Bizkit und Avenged Sevenfold, also so richtig fett. Das war so ein Bucketlisting für mich, ein Festival, auf das ich seit 15 Jahren warte, um da endlich zu spielen. Ich habe mich riesig gefreut.
Und Gratulation. Das sind so diese Momente, sorry, dass ich dir einhake. Bei all dem, was immer passiert, gibt es diese Momente, die man einfach vergisst und sich mal kurz einmal durchzuatmen und zu sagen, Bro, guck mal bitte, was hier gerade passiert
ist. Ja, aber lobt man nicht den Tag vor den Abend, pass auf. Also
Reality. Oh, ich liebe die Geschichte jetzt.
Genau, Reality Check, wo wir bei dem Thema sind. Der Deal war, wir machen Opener und nach uns kommen Bands, die ähnlich groß sind wie wir, ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, egal, aber die wollten halt mit einem Knall eröffnen. Ja. Wir sind zwar jetzt keine Superstars, aber wir sind halt nicht, halt keine Nobodies und wir sind in England auch schon gut am Start.
Also mit einem Knall eröffnen und wie sind sie dann auf euch gekommen?
Genau, es ist ein Knall-Pyro und dann kommen wir.
Okay, das ja, ist dann sozusagen genau. Ein Knall und dann der Abfall sozusagen.
Genau, soll ich jetzt den Knaller zünden? So, und 11 Uhr morgens Mainstage, alles geil, kennen wir diese Slots, die machen total Spaß. Es hat vorabend tierisch geregnet, es war alles super matschig, hinter der Bühne die Logistik, alles schwierig, Verzögerung auf der Mainstage.
England halt, war.
Genau, wir sind morgens um 7.30 Uhr dort angekommen, um 8.30 Uhr Stage Access zu haben. Das heißt, die Crew darf auf die Bühne gehen, wir können aufbauen hinter der Bühne. Hat sich alles verzögert, wegen Wetter. Dann kam die Ansage, Leute, sorry, ihr könnt eine Stunde später spielen, damit ihr genug Zeit habt zum Aufbauen.
Geil. Okay.
So, ey, geil. Ja, super. Voll. Alles cool. Einlass für die Leute, 10 Uhr.
Publikum. Ganz kurze Frage, war das der Samstag oder der Freitag?
Sonntag.
Sonntag, das okay. Das heißt, eigentlich für Sonntag eine geile Zeit, weil yeah. Die Leute, die selbst am Sonntag schon abreisen wollen, sagen sich, oh komm, 2-3 Bands, gönne ich mir noch, wenn ich
genau,
die cool finde.
Genau, also wirklich geil. Und wo war ich gerade? Genau, Wetterverzögerung, genau. Die Leute sollten um 10 Uhr auf den Platz und der Platz ist so riesig, du brauchst zum Teil nach dem Security-Check bis zu einer Dreiviertelstunde zur Bühne, weil es einfach so riesig ist. Du wanderst halt einfach Kilometer. Dann kam die erste Ernüchterung, ja, wir müssten leider jetzt euer Set kürzen, 20 Minuten. So, das heißt, ihr spielt 20 Minuten. Ich so, oh,
scheiße. Insgesamt nur 20
insgesamt,
Minuten spielen?
Insgesamt nur 20 Minuten. Ich so, boah, fuck, boah, scheiße. So, das war schon so ein bisschen die Enttäuschung. Und dann die Ansage, ja, wir müssen noch den Platz präparieren. Die Leute kommen auch erst um 12 Uhr rauf. Wir so, wir fangen um 12 Uhr an. Ja, ja, die kommen dann ja, während ihr spielt. Ich so, fuck, Alter. Und ich wusste genau, die Leute, die das ganze Wochenende auf dem Festival sind, die kommen vom Rand der Bühne, die brauchen 3 Minuten bis zur Bühne. Trotzdem müssen die durch den Security-Check.
Ja.
Das heißt, es dauert. Die Leute, die Day-Passes haben, nur für den Tag kommen teilweise Leute nur wegen uns, die brauchen mindestens eine halbe Stunde zur Bühne.
Mhm.
Das heißt,
und dann seid ihr schon fertig.
Dann sind wir schon fertig. Das heißt, wir haben dieses Festival, dieses Wunschtraum-Festival Download gespielt und wir haben angefangen vor 0 Leuten. Also es waren Leute da, ungefähr 50 Sekus im Graben. Es war riesig. Es ist einfach riesig. Wir haben angefangen vor 0 Leuten, wir haben vielleicht vor 5.000, 6.000 geendet. Das ist aber zu wenig, in Anführungszeichen. Weil normalerweise, wenn die Leute 1-2 Stunden auf diesen Platz kommen,
ist voll.
Fangen wir um 11, wo wir in England gut am Start sind, stehen da eigentlich schon 20.000 Leute.
Hm.
Und deshalb haben wir das auch gemacht. Exklusives Festival dieses Jahr, keine anderen England-Shows, also nur die eine Show. Mehr Geld ausgegeben, als wir verdient haben,
ja.
Um eine fette Show. Wir haben Truck hingeschickt mit unserem ganzen Scheiß. Und dann spielst du 20 Minuten, fängst du nur Leuten an. Das war so, aua. Und es war nicht schlimm, es war schön, es war interessant, es war irgendwie geil, die Leute zu sehen und auch die, die wir glücklich gemacht haben. Aber hunderte Kommentare auf Social Media mit, ey, ich konnte euch nicht sehen, als ich bei der Bühne ankam, wart ihr schon fertig. So viele Leute enttäuscht und du fährst dann wieder nach Hause und denkst, Mann, klar, es ist ein Luxusproblem, ich will mich nicht beschweren, woanders haben Kinder nichts zu fressen. Aber das war schon,
woanders haben Kinder nichts zu
fressen. Nein, aber du weißt, was ich meine, ich muss mich dann immer selber leveln und sagen, Digga, das ist echt kein Problem.
Darf ich kurz was sagen?
In meiner Bubble, kurz mal, sorry, das war schade, das war traurig.
Ich bewundere das sehr, dass du es gemacht hast. Also da bin ich immer von deiner Professionalität auch sehr angezeckt. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, ich so, okay, 20 Minuten, macht mal selber euren Auftritt. Ich hätte mir die Scheiße wahrscheinlich nicht geben können. Aber es ist natürlich genau richtig. Aber das sind so, ich kenne diese Situation auch tatsächlich. Mit Swiss und die anderen hatten wir auch in unserer ersten Saison auch mal, glaube ich, Happiness Festival. Mhm. Bro, auch Opener, genau als die Türen aufgehen und die Leute kommen und am Ende sieht es geil aus, aber...
Aber wie lange gab es euch da schon?
Das war das erste Jahr.
Siehst du, und das im ersten Jahr wäre mir das egal gewesen. Ja, hätte ich gedacht, ey, whatever, egal, aber wenn du halt, du hast so einen Slot und du weißt, es kommen ein paar tausend Leute deinetwegen.
Ja.
Und die können dich dann nicht sehen.
Ja.
Und das ist einfach so, du willst dann auch anders abliefern. So. Und das war schon krass. Und wie gesagt, ich will nicht schlecht über das Festival reden. Die konnten es halt nicht anders machen, weil die mussten den Platz präparieren, weil das war ein Moor. Die haben quasi in diesen 2 Stunden, wo sie Leute noch nicht reingelassen, den Platz präpariert mit Mulch, mit Heu, mit sind da mit Treckern rüber, haben da tonnenweise Scheiß drauf gekippt, dass die Leute im Matsch nicht versinken. Aber das ist einfach, das war halt einfach 3 Tage deines Lebens, denkst du, fuck, eigentlich sind mehr Leute traurig gewesen.
Als glücklich.
Als glücklich und das war halt einfach nicht cool.
Digi, es gibt, ich nenne das immer diese Tage, an denen man wie ein geprügelter Hund in sein Bett schleicht und die Decke über sich zieht. Und ich glaube, diese Tage, die sind ätzend, aber die hat jeder Mensch und ich glaube, die sollte man umarmen. Und sich bewusst machen, dass sowas passiert und dass man sehr glücklich sein kann über alles Gute, was passiert und dass man immer ein bisschen geerdet wird. Ich weiß nicht, habe ich das hier im Podcast schon mal erzählt, Kanye West mit seiner Dings? Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt.
Wir haben irgendwas erzählt mit Kanye West, aber ich weiß nicht
mehr. Ja, wo er seine Kollektion vorgestellt hat und keiner ist gekommen und er zu seinen Leuten
gesagt. Nee, kann ich mich nicht dran
erinnern. Und er hat zu seinen Leuten gesagt so, ey, die waren alle enttäuscht, ne? So, also umarmt diesen Moment, merkt ihn euch sehr, sehr gut, weil so wird es nicht immer sein, ne? Ja. Denkt immer an diesen Moment zurück, wenn wir ganz groß
sind. Wenn ich Präsident bin.
Ja, und ich glaube darüber, das ist ein schönes Bild zu sehen. Man muss diese Momente zulassen, man muss sie umarmen. Und ich man muss sie sich auch eingestehen und sagen, heute gehe ich wie ein geprügelter Hund nach Hause.
Und ich habe mich ehrlich gesagt gar nicht geprügelt gefühlt, weil es war auf der anderen Seite auch irgendwie sehr erbaulich zu sehen, wie die Leute auf uns zugerannt sind, Alter. Also damit du dir mal kurz die Dimension bewusst machst, von was wir da reden, was für ein Blick das ist, check das Bild hier, wie weit du hinten den Berg hochgucken kannst und wie die Leute von da hinten anrennen. Und links und rechts neben der Bühne geht's noch weiter, da standen noch mal ein paar tausend
Crazy.
Leute.
Crazy, aber sag mal kurz... Hat das Festival sich irgendwie dazu geäußert, so auf, ey Jungs, sorry, Mann, das war nicht so cool?
Weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich selber damit niemand gesprochen habe, sondern unser Booker. Wir mussten auch tatsächlich einen Kopf oben behalten, weil wir hatten danach Interviewmarathon mit 10 Interviews in 2 Stunden und da willst du ja auch nicht dann
Interviewmarathon
eine miese Schnute ziehen.
Ja.
Sondern,
finde ich auch cool, dass ihr auch Interviews macht.
Aber nur Marathon, 40 Kilometer Interview.
Ja. Ich bin ja immer so, wer ist das? Oh nee, also klar, es kommt immer drauf an, wer da interviewen will und worum es geht, aber ich...
Ach, deshalb sagst du immer jede zweite Podcast-Episode.
Weißt du?
Hol mal bitte dein Handy raus, ich hab dir was geschickt. Und zwar, um es dir einfach zu machen, damit du nicht selber denken musst und ich auch nicht, habe ich einfach mal ChatGPT, also die künstliche Intelligenz, darum gebeten, für uns einen Podcast-Dialog zu schreiben. Ich möchte einfach mal kurz, dass die Leute sehen und auch wir, was passiert, wenn uns ChatGPT aufgrund unserer Daten im Internet analysiert und uns einen Podcast-Dialog vorschlägt. Ich habe gefragt, schreibe einen Dialog aus ca. 5000 Wörtern zwischen den beiden deutschen Musikern Chris Harms von der Band Lord of Lost und Swiss von Swiss und die anderen. Der Dialog soll eine Unterhaltung zwischen den beiden sein für deren Podcast Swiss und Harms. So, ich fange mal an. Hey Swiss, großartig, dass wir es heute schaffen, zusammenzukommen. Unsere Fans haben sich schon lange darauf gefreut, dass wir uns mal wieder hinsetzen und über das reden, was uns gerade so bewegt. Wie geht's dir?
Chris, es ist immer ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Mir geht's gut, danke. Wir hatten gerade eine ziemlich intensive Tour, also bin ich etwas erschöpft, aber auch zufrieden. Und bei dir?
Ich kann mich nicht beklagen. Wir sind gerade mitten in den Aufnahmen für unser neues Album. Das fühlt sich an, als ob wir auf einer kreativen Welle reiten. Es ist immer spannend, neue Musik zu machen, zu sehen, wie die Fans darauf reagieren. Apropos, wie war die Resonanz auf eure Tour?
Die Resonanz war unglaublich. Es ist immer wieder überwältigend zu sehen, wie viel Energie die Leute in die Show stecken. Manchmal denke ich, dass wir fast mehr von ihnen bekommen, als sie von uns. Oh, das ist ein Song. Mhm. Ich bekomme mehr von euch, als ihr von mir.
Das ist Dicker. Ganz gut. Siehst ganz du AI? Schön. Naja, und so weiter halt.
Ey, ne? Aber man merkt, dass viele so richtig berühmte Leute tatsächlich anscheinend ihre Interviewantworten mit ChatGPT, ja, weil es ist eine allglatte Scheiße, die keinen interessiert.
Ey, am Ende, du sagst auch noch, ich muss dich mal jetzt hier zitieren, du redest noch über die Konzerte und sagst, es war, als ob der ganze Raum in einem Meer von Sternen ertrank. Oh, das Gott. War wirklich bewegend. Was ich auch sehr schön finde, warte ganz kurz, ich verrate noch ein paar Details über unser neues Album. Ein paar Namen darf ich noch nicht verraten, aber ich kann schon mal sagen, dass wir unter anderem mit einem befreundeten Violinisten zusammenarbeiten, der einen sehr einzigartigen Stil hat. Außerdem haben wir einen Gastauftritt von einer Sängerin, die in der Metal-Szene ziemlich bekannt ist. Wow. Es wird definitiv eine interessante Mischung. Daraufhin sagst du, dass es wirklich vielversprechend ist. Und so weiter. Also vielleicht poste ich mal unser ganzes Gespräch als Text, dann können die cool. Leute sich das komplett durchlesen.
Und können ja mal sagen, ob sie uns darin wiedererkennen. Also, oder wer von uns beiden besser von ChatGPT gemimt wird, kann man vielleicht sagen.
Also ich habe dich schon sehr wiedererkannt, als ich gelesen habe, dass du mir erzählt hast, dass du in einem Meer aus Sternen ertrunken bist. Beim,
ja, sehr vielversprechend, was da passiert.
Ich wollte noch eine Sache ganz kurz sagen, mit ganz großem Dank und Gruß nach da draußen. Weil viele häufig kommt, also es gibt viele Kommentare, wo geschrieben wird, könnt ihr den Podcast mal auf Englisch machen? Ich so, sorry, nee, aber wir möchten gerne in unser...
This is a German Podcast.
Genau, in unserer Muttersprache sprechen, dass wir wirklich auch frei sind. Aber es gibt eine Seite auf Social, also es gibt Social Media Kanäle, Facebook, Instagram, weiß ich gar nicht. Müsst ihr einfach mal suchen, Translation of the Lost. Das ist so ein Kollektiv aus so ein paar Lord of Lost Fans, die jede Episode auf Englisch übersetzen und verschriftlichen.
Alter, viele Grüße, Leute.
Ja, ey, es ist so hardcore. Wir sind inzwischen, glaube ich, bei Episode 5. Überleg dir mal, eine Stunde Gelaber in unserer Geschwindigkeit.
Transkribieren und übersetzen.
Und dann so undeutlich, wie du sprichst, also auch inhaltlich undeutlich. Also, nee, aber du weißt, was ich meine. Das dauert
den Sinn noch irgendwie rauszufiltern bei mir, ne?
Genau.
Und bei dir auch.
Und wie übersetzt man Digger eigentlich auf Englisch?
Dicker.
Digger.
I'm the thicker.
Nee, also da wollte ich einfach mal sagen, ey, vielen, vielen Dank, das ist ultra crazy. Also,
warum machst du gerade so einen Daumen nach unten Zeichen und rollst die Augen?
Mann, ich hab dir doch gesagt, Ehrlichkeit ist nicht immer gut.
Ehrlichkeit ist nicht dein Steckenpferd.
So, okay, also steigen wir jetzt mal ein ins eigentliche Thema heute.
Pass auf, Christian. Wir machen hier heute ein Thema, was eigentlich, würde ich jetzt sagen, für unser Klientel vielleicht gar nicht das prominenteste Thema ist. Es geht um Migration. Ich möchte mit dir über die Gemeinschaft und die Gesellschaft, nicht über das Land, ne? Also das Land ist mir, ich denke nicht in Ländern und ich denke nicht in Flaggen, sondern ich denke in Gemeinschaften.
Und Integration vor allen Dingen ganz allgemein.
Genau, ne? Und ich möchte auch vor dem Hintergrund der Wahlen, wir haben ja auch schon darüber geredet, ich habe mich gefragt, wie kann es sein, dass so viele junge Leute auch offensichtlich rechts wählen und wie kriegen wir das hin, dass nicht diese Leute die Stimme bekommen, ne? Und ich hatte ein Erlebnis vor 2 Wochen beim Spazierengehen und so sind wir auch auf das Thema gekommen. Und zwar bin ich mit Hermine an einem sonnigen Tag durch den Stadtpark gegangen.
Und bist du da Meer aus Sternen ertrunken?
Und durch ein Meer von Sternen gewartet und habe gebadet und Hermine auch. Und es war krass, war übervoll. Du kennst den Stadtpark, alle, die nicht aus Hamburg sind. Der Stadtpark ist eigentlich eine riesige Wiese in der Mitte und dann viele kleine Wiesen. Und im Sommer ist da halt echt Highlife. Und es war voll, voll, voll. Und ich gehe so mit Hermine und ich gucke so, sehe Riesengruppen am Grillen. Ich sehe so, da ist eine Gruppe von Afrikanern, die zusammen grillen und Fußball spielen. Da ist eine Gruppe von Afghanen. Da ist eine Gruppe von, ja, ich würde sagen, das waren Ukrainer, also auch richtig viele. Da ist eine Gruppe Deutscher, die grillt. Da sind die türkischen Leute, die zusammen grillen. Und ich dachte, wow. Und es war wirklich, ich so, jeder ist hier unter sich. Und dann dachte ich, fuck, irgendwie ist das ja auch nicht Multikulti. Ne? Also Multikulti kann ja nicht bedeuten, dass alle Gruppen, die Deutschen, ich sage das alles in Anführungszeichen, inklusive ihr eigenes Süpplein kochen oder ihren eigenen Grill anschmeißen, sondern Multikulti lebt ja davon, dass wir zusammen das machen, ne? Also, dass wir uns miteinander treffen aus allen Nationen und aus allen Ethnien, die hier in Deutschland zusammen irgendwie leben und eine neue Gemeinschaft bilden, ne? Fern unserer Heimat oder wo auch immer, dass wir eine Gemeinschaft bilden zusammen, die etwas Neues ist und anders ist als das, wo wir herkommen, auch als anders ist als das, wie es hier war. Ne? Also mir graut es vor dem Deutschland, so wie es früher war. Weißt du, ich finde das sehr schön, wenn alle Menschen miteinander sind. Aber ich habe das gesehen und ich dachte, irgendwie funktioniert das doch so nicht. Ne? Lauter, und daher kommt ja auch der Begriff Parallelgesellschaften. Also jede Ethnie oder jede Herkunft, jede Nation macht hier ihr eigenes Ding und am Ende nähern wir uns nicht an und bauen was Neues auf. Und da habe ich dich ja gefragt, woran liegt das? Also wo ist das Problem? Liegt das Problem darin, und ich glaube, das ist Teil der Wahrheit, dass Menschen halt herkommen und einfach zusammen alle in eine Gegend geschmissen werden. Oh, wir brauchen einen neuen Platz. Und schmeißen irgendwie erst alle zusammen in die gleiche Erstaufnahme und dann werden sie in die ersten Folgeunterkünfte alle in einer Gegend geschmissen. Und dann sitzt du halt da mit deinen Landsleuten oder mit Menschen, die gleiche Herkunft teilen und baust dir deine eigene Gesellschaft auf, die halt irgendwie keinen Kontakt zu anderen Nationen hat oder zu Menschen anderer Herkunft und kochst da dein Süppchen. Ich meine, man kennt es ja zum Beispiel, ich weiß noch, in Ostdorfer Born früher, wo es viele so Russland-Aussiedler gab, russische Aussiedler und Ostblocker, wo die Supermärkte in Russisch waren. So, weißt du, neu aller Mühe, genau das Gleiche. Auf dem Steinarm hast du sehr viel Supermärkte, wo alles in Arabisch steht. Und, und ich frage mich halt, sorry, ist jetzt eine sehr lange Introduction. Ich frage mich halt, wie wir das hinbekommen, hier eine Gemeinschaft zu sein, aus allen Nationen, aus allen Hautfarben, aus allen Religionen und so weiter und so fort, die zu etwas Neuem heranwächst als das, was die Menschen sozusagen kennen, die hierher kommen. Und dann habe ich gemerkt, dass vielleicht ein Problem ist, warum auch so viele Leute sich sozusagen von den liberalen Parteien abwenden und auch von den linken Parteien, ja, und ich sehe mich als Linker. Darin ist, dass die Menschen das Gefühl haben, dass wir mit zweierlei Maß messen. Und ich habe den Lanz und Precht Podcast gehört und da wurde darüber geredet, wie krass lange auf diesen deutschen Rich Kids auf Sylt rumgehackt wurde, die Ausländer rausgesungen haben. Mich inklusive, ja, ich habe auch auf den rumgehackt.
Aber null auf dem Mord in Mannheim.
Aber der Mord in Mannheim, so von einem Islamisten an einem Polizisten oder den Anschlag auf diesen Stürzenberger, der ja ein Islamismuskritiker ist und auch ja sich sehr islamfeindlich äußert oder so, dass das so runtergespielt wurde. Und Lanz meinte, und Precht hat ihm da recht gegeben, dass es natürlich auch damit zu tun hat, dass man nicht den Rechten in die Agenda spielen will, indem man es so groß macht. Und dann dachte ich aber, ja, ich glaube trotz alledem, dass wir seit langer Zeit und mich total inklusive mit zweierlei Maß messen. Ne? Also dieser Stürzenberger ist ein ekelhafter Typ und ich finde, dass der viele Sachen sagt, die sehr streitbar sind. Auf der anderen Seite hat er das Recht dazu. Verstehst du? Also ich als ein Mensch, der in einer freien, demokratischen Gesellschaft leben will, mir muss das nicht gefallen, was du sagst. Und ich kann es auch abscheulich finden und ich kann es auch scheiße finden. Aber ich muss es aber aushalten.
Ja.
Ich kann nicht losgehen und dich dafür abstechen. Ne? Und dann, man erinnert sich auch in Frankreich an diese Charlie Hebdo-Geschichte, wo sie da diese Mohammed-Karikaturen und so weiter und so fort und wo auch die Redaktion angegriffen wurde. Und ich habe halt das Gefühl, dass wir als Linke oder ich als freidenkender, liberaler Mensch immer auf rechts zeige und das ja auch zutrifft. Aber was stört mich an rechts? Mich stört ein reaktionäres Weltbild. Mich stört ein Weltbild, was sagt, nur die und die Menschen wollen wir hier haben, die anderen wollen wir nicht, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Mich stört genau der Hass auf alles, was anders ist, ne? Also Homophobie, Transfeindlichkeit und all diese Sachen und dieses, ja, vor allem dieses reaktionäre, rückwärtsgewandte Weltbild, was sich darüber definiert, wir sind anders als die und die wollen wir nicht haben. Und auf der anderen Seite, ja, haben wir ganz viele Leute, die hierher kommen, die ultra, ultra nationalistisch sind.
Deren Weltbild nicht quasi nur durch eine andere Brille, aber nicht wirklich anders ist als die der rechtsextremen Deutschen.
Es ist genau das Gleiche.
Nur mit einer anderen Farbe.
Und ich glaube, dass diese Bigotterie, die wir da auch als liberale Gesellschaft betreiben, die Menschen nach rechts treibt. Und ein Stück weit kann ich auch nachvollziehen, dass Leute sich verarscht fühlen, weil sie sagen, ey, ihr zeigt hier die ganze Zeit auf rechte Neonazis, die Eierköppe sind. Aber ihr redet nie über Menschen, die aus einem anderen Land hierher gekommen sind und die genauso reaktionär sind, die genauso rassistisch sind und die so rückwärtsgewandt sind, dass sie genauso wie rechts dafür sorgen, dass wir nicht eine Gemeinschaft werden.
Ja, das ist ein bisschen wie dieser Konflikt, dieses Queers for Palestine, was wir neulich hatten.
Ja.
Ne, wo du sagst, naja, in einer Regierung der Hamas bist du der Erste, der gevierteilt wird. Ne, also da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ja.
So, und das ist halt die Stärke und die Schwäche einer Demokratie ist natürlich immer, dass sie andere Meinungen aushält. Und wenn du halt, wir haben sozusagen in Europa, ey, und Europa hat eine furchtbare Geschichte, was Missionierung angeht und was die Kreuzzüge angeht und was Ausbeutung der ganzen Welt angeht. Und Deutschland hat sich immer, oder Europa hat sich immer als über die anderen erhaben gefühlt. Ne?
Ja.
Und auch jetzt ist es natürlich noch so mit den Werten, wir sind das aufgeklärte Europa und wir können hier in die dritte Welt gehen und allen sagen, wie man ein guter Mensch ist.
Und uns haftet diese Arroganz an.
Genau, und davon fühlen sich die Leute natürlich auch abgefuckt. Auf der anderen Seite gibt es hier auch gewisse Dinge, über die ich sehr froh bin. Also ich bin froh darüber, dass wir in einem Land leben, in dem eine säkulare Gesellschaft existiert. Das heißt, die Kirche und die Religion ist nicht wichtiger als die Gemeinschaft an sich.
Ja, wir sind nicht, also politisch gesehen sind wir nicht 100% säkular. Ne? Also da ist Frankreich schon ein bisschen weiter, so Trennung von Kirche und Staat, aber prinzipiell gesellschaftlich gesehen. Ja.
Naja, also ich finde schon, dass wir da, also ich habe nicht das Gefühl, dass hier sehr viele Gesetze verabschiedet wurden in den letzten Jahren oder seit ich denken kann. Zumindest habe ich es nicht wahrgenommen.
Nee, es ist ein anderes Fass, was ich da gerade aufgemacht habe. Ich meine nur, Säkularisierung ist tatsächlich etwas hundertprozentige, die, finde ich, uns in Deutschland noch gut tun würde.
Genau, also keine Ahnung, das musst du mir gleich mal darlegen, welche Probleme du da siehst. Ich habe auf jeden Fall jetzt noch nicht das Gefühl gehabt, seit ich irgendwie aktiv mich damit beschäftige, oh, oder hat die Kirche wieder ihre Finger im Spiel hier gehabt bei dem und dem Gesetz. Ist bestimmt so. Ich will nur sagen, wenn ich dann halt Leute sehe, die auf dem Steindamm demonstrieren gehen
und das Kalifat ausrufen,
habe ich halt so das, kriege ich irgendwie so eine Beklemmung, weil ich denke, okay, Leute, also erstmal, Bro, ich habe Freunde aus jeder Kultur, aber aus sehr vielen Kulturen, die religiösen Background haben. Und es ist mir total egal, woran du glaubst. Trotz alledem finde ich, dass Religion Privatsache ist. Und wenn deine Religion wichtiger als die Gemeinschaft ist oder wenn deine Religion sozusagen prägend für die Gemeinschaft werden soll, und du sagst, jeder, der kein Kalifat will oder jeder, der nicht die Scharia will oder was auch immer.
Vielleicht für die da draußen ganz kurz, Kalifat ist quasi ein Gottesstaat.
Ein Gottesstaat.
In dem Fall auf Basis des Islam, wie zum Beispiel bei der IS.
Genau.
Genau.
Und du siehst diese Leute und denkst so, okay, ihr lebt hier, nutzt die freiheitlichen Rechte, die euch gerade erlauben, diese Demonstration zu machen, wollt aber etwas, also demonstriert für etwas völlig anderes. Und da sind wir wieder bei der Krux der Demokratie. Ne? Also die sind ganz offensichtlich gegen eine Demokratie, so wie es die Rechten auch sind.
Ja.
Es ist etwas Absolutistisches, es hat so und so und so und alle die, also was Faschistoides auch, weil du natürlich entweder denkst du so, glaubst so, lebst so oder du findest in diesem System nicht statt. Ne? Du wirst aussortiert und das ist bei den Rechten genau das Gleiche, das ist faschistisch.
Aussortiert heißt in dem Fall auch nicht mehr lebendig.
Ihr demonstriert hier, nutzt alle Freiheiten, Rechte, ihr habt von dieser Gemeinschaft hier profitiert, ihr konntet studieren, ihr seid zur Schule gegangen und ruft dann so etwas Reaktionäres, so etwas Rückwärtsgewandtes, was überhaupt nicht mit den Werten übereinstimmt, für die ich stehe, auch als liberaler, linksdenkender Mensch. Ne? So, ich will in einer Welt leben, in der es egal ist, woran du glaubst, in der es egal ist, wen du liebst, was du liebst und in dem du deinen Lebensplan und deinen Traum vom Leben erfüllen kannst, solange niemand anders schadet. Und genauso ist es ja, Bro, ich muss nicht groß rum erzählen. Ne? Ich habe so oft in meinem Leben das erlebt, dass die Eltern oder Freunde von mir, mit denen ich mich super verstanden habe, in gewissen Dingen so einen reaktionären Gedanken hatten. Also auch dieses Flaggenrumgewichse mit anderen Nationen. Ja, ich bin stolzer, was auch immer, Diggi. Weißt du, und ich denke so, ey, ich finde die Deutschlandflagge hochzuhalten so ekelhaft, weil ich finde, dass deine deutsche Nationalität nichts über dich aussagt. Warum kommst du hierher und definierst dich so darüber und sagst, ich bin stolzer Afghane oder stolzer was auch immer. So, ne? Und da muss man halt sagen, so, ja, okay, jetzt bist du aber hier. Und wenn du dich darüber so sehr definierst, dass du aus diesem Land ursprünglich herkommst oder deine Eltern, inwiefern baut das eine Brücke zwischen uns? Es baut keine Brücke, sondern es baut eine Wand zwischen uns, weil ich komme nicht daher, du kommst daher und du definierst dich nur darüber. Scheiß doch mal drauf. Und da bin ich halt manchmal an dem Punkt, dann denke ich so, okay, wenn das so wichtig für dich ist, meine Herkunft von da und da und da, warum bist du dann hier?
Du hast jetzt so viele Fässer aufgemacht, da muss man Trink so viel zu sagen. Um vielleicht ganz schnell auf die letzte Frage zu antworten, teilweise haben die Leute ja gar keine andere Chance, woanders zu sein. Die können die Heimat gar nicht mehr.
Darf ich kurz nochmal eine Gegenantwort?
Ja, bitte.
Das ist ja alles richtig.
Ja.
Trotz alledem stellt sich doch die Frage, inwiefern hilft das unserem Zusammenleben, wenn du dich nur darauf beziehst? Ich will ja gar nicht, dass du woanders hingehst.
Nein.
Darum geht es ja für mich nicht. Ne? Es geht für mich darum, warum hängst du dieses Ding so hoch? Deine Flagge aus deinem Land, wen interessiert das? Du bist jetzt hier, ich bin jetzt hier. Wir sind mehr als die Länder, aus denen wir ursprünglich mal gekommen sind. Ja. Hör auf damit, ich find's bei den Nazis scheiße und ich find's bei dir auch scheiße. Sei hier und bau mit mir eine Gemeinschaft auf, in der wir uns alle wohlfühlen.
Also, ich hab so eine Riesenlatte an Themen. Jetzt habe ich Riesenlatte gesagt. Ich habe so eine Riesenlatte an Themen hier.
Er hat Latte gesagt.
Ja. Ich weiß nicht wirklich, wo ich anfangen soll. Es gibt zum einen Integrationsgeschichten von Freunden von mir, verschiedenster Couleur, die selber berichtet haben. Ich habe tatsächlich sogar mit ein paar gesprochen in Vorbereitung auf den Podcast, weil ich mal direkte Meinung einholen wollte, Erfahrungswerte, weil wir natürlich überhaupt nicht in der Lage sind zu wissen, wie es ist, dass wir uns integrieren müssen. Und ich muss im Vorfeld da wirklich nochmal kurz zu sagen, ich habe Freunde, Bekannte, jedweder Herkunft, Hautfarbe, Religion und wir können alle friedlich miteinander, aber die haben alle ihre Geschichten zu erzählen. Eine Sache, um kurz so ein Kellergewölbe zu bilden, und ich musste mir das tatsächlich mal aufschreiben, um auch da ein bisschen meine Gedanken zu ordnen. Ich habe so zwei Spalten gemacht, wo ich gesagt habe, womit habe ich kein Problem bei Menschen? Womit habe ich ein Problem bei Menschen? Gerade vor dem Hintergrund Migration, Integration, Gesellschaft, Zusammenleben. Ich habe kein Problem mit Religion. Ich habe aber ein Problem mit Fundamentalismus, Exkrementen, Extremismus, Oppression und ich habe ein Problem mit Missionierung und ich habe ein ganz großes Problem mit, ich bin besser als du, ich habe Recht, ich bin intolerant, fehlender Respekt, Einschränkung der Freiheit. Ich gehe zurück in die andere Spalte. Ich habe kein Problem mit der Politik aus dem Land, wo du herkommst, allgemein, denn das ist Binnenpolitik, muss ich mich nicht einmischen. Ich habe auch kein Problem mit der Ideologie, die du mitbringst, wenn du herkommst, aber ich habe wiederum ein Problem mit zum Beispiel Extremismus und mit, ich bin besser als du. Ich habe kein Problem mit deiner ethnischen Zugehörigkeit und Hautfarbe. Also sie könnte mir nicht scheißegaler sein. Und ich mag ein buntes Weltbild. Ich freue mich, wenn ich viele Menschen verschiedenster Couleur im wahrsten Sinne des Wortes sehe. Aber ich hasse es, wenn bestimmte ethnische Zugehörigkeiten, egal aus welcher Brille, egal von welchem Blickwinkel, bevorzugt werden. Und das ist mir ganz, ich finde es genauso scheiße, wenn irgendwelche Weißen hingehen und sagen, nee, also da halte ich mich nicht so gerne auf, da sind mir zu viele Schwarze oder zu viele und so, du weißt Bescheid.
Ja, oder wenn Weiße sagen, ich will, dass meine Tochter auf jeden Fall einen Deutschen heiratet oder
zum Beispiel.
Der und der kommt mir nicht ins Haus, Digga, was ist das?
Und genauso ist es aber für mich auch andersrum schwierig, wenn ich in Deutschland irgendwo das Gefühl habe, okay, hier bin ich mit meiner Hautfarbe gar nicht mehr akzeptiert. Ich finde es in jede Richtung scheiße. Genauso Herkunft, Sexualität, Gender, Alter, Stil, Aussehen, scheißegal. Sobald ist es mir wirklich alles egal, solange auf der anderen Seite das nicht, wenn ich da keinen Punkt, keinen Verbindungsstrich ziehen kann, wie in so einer Mindmap zu Extremismus, ich will mal Exkremente sagen, was ist denn los mit mir? Zu Extremismus, Nationalismus, Nationalstolz, Übergriffigkeit und so weiter. Das zweite ist das Toleranzparadoxon, was du gerade angesprochen hast, also die Toleranz gegenüber Intoleranz. Und da möchte ich ganz kurz einmal über ein Buch berichten, was ich vor einem halben Jahr oder so gelesen habe. Das Buch ist von 1945, schon ein bisschen älter. Ist von Karl Popper, das heißt Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Und Kern dieses Buches ist das sogenannte Toleranzparadoxon. Das Toleranzparadoxon beschreibt sich wie folgt. Eine tolerante Gesellschaft ermöglicht intoleranten Kräften, die eigene Toleranz einzuschränken und eventuell sogar abzuschaffen.
Weimarer Republik, Adolf Hitler, also die NSDAP, das ist genau da passiert.
Genau, und ich habe teilweise das Gefühl, wir sind im Moment auch gerade in einem Strudel, dass das passiert, aber nicht nur binnenpolitisch, nicht nur die rechten Deutschen, sondern eben auch das, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, also wenn hier irgendwo das Kalifat ausgerufen wird am Hamburger Hauptbahnhof, auch das, was ja letztendlich für mich genauso Gift ist wie Rechtsextremismus. So, und jetzt ist die Frage, wenn wir mal kurz schauen, was bedeutet Intoleranz? Also Intoleranz bedeutet laut dieses Buches zum Beispiel Verweigerung zum rationalen Diskurs, Aufruf zur Gewalt gegenüber anderen Ideologien. Und jetzt die Frage, soll man intolerant gegenüber Intoleranz sein? Wie weit kann man das treiben? Also bin ich intolerant, wenn ich gegenüber Intoleranz intolerant bin? Also dieses Problem No Respect for Disrespect. Wir haben noch so einen Lord of Lost Song mal gemacht, der sich damit auseinandersetzt. Und ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, dass ich, wenn es das angeht, kein gänzlich toleranter Mensch bin tatsächlich, weil ich es nicht akzeptieren kann, wenn Kräfte, egal ob binnenpolitisch oder von außen, das System der Freiheit, was wir haben, Demokratie, Menschenrechte, das so weit untergräbt, Stück für Stück, dass wir irgendwann dort landen, dass Kräfte das übernehmen und aushebeln, aufgrund dessen, dass ich so lange tolerant war. Hm. Ich kann natürlich nicht aktiv intolerant sein. Ich kann ja nicht dahin gehen zu so einer Demo und sagen, Leute, was macht ihr denn da? Hört doch mal zu, lass uns doch mal kurz jetzt hier mal reden. Da kriege ich einfach nur auf die Fresse. Das bringt ja nichts. Das ist ein Prozess, den kann ich ja ganz alleine als Individuum gar nicht steuern.
Und deswegen hast du dein Kreuz bei Blau gemacht, wahrscheinlich, Christian.
Was selbstverständlich. Ich habe mein Hakenkreuz bei Blau gemacht. Aber du verstehst das Problem, ne? Also dieses Toleranzparadoxon. Wir versuchen tolerant zu sein. Aber wo ist denn die Grenze erreicht, wo ich sage, Toleranz heißt aushalten irgendwie auch von anderen, ab wo kann ich nicht das nicht mehr aushalten? Und es passieren gerade Sachen und wie gesagt, innenpolitisch und von außen, die kann ich zum Teil nicht aushalten.
Also ich glaube,
oder die will ich nicht aushalten, sagen wir mal so.
Am Ende gehe ich von dem Punkt aus, ich finde, ich liebe eine multikulturelle Gesellschaft. Ja, es ist eine Gesellschaft, in der alle voneinander lernen können, in der alle zusammen etwas Neues werden können. Ja, so haben sich Gesellschaften immer weiterentwickelt. Ich glaube, ein Problem ist, wenn die Gesellschaften es nicht schaffen, zusammenzukommen. Ne? Und ich glaube, du siehst es besonders in den skandinavischen Ländern oder auch in den Niederlanden, die immer schon eine sehr große Migrationsgeschichte oder eine sehr lange hatten und immer sehr liberal eigentlich auch waren. Da ist es jetzt, weil sich Parallelgesellschaften gebildet haben, weil man die Leute irgendwie sich selber überlassen hat, und nicht geschafft hat, zusammenzuleben. Natürlich trifft das nicht immer zu. Es gibt Wunderbarste überall und ich finde, Hamburg ist im Großen und Ganzen eine wunderbare Geschichte davon.
Ist nicht wie Paris zum Beispiel.
So, genau, ja. Es gibt, nichtsdestotrotz gibt es da Probleme, die entstanden sind. Und diese liberale Gesellschaft, ne, ist irgendwann umgeschwenkt in eine sehr konservative, ja, reaktionäre rechte Gesellschaft. Ne? Also du siehst ja die, dass überall, auch jetzt mit Wilders in den Niederlanden, ja, die Rechten gewählt werden. Und in Deutschland ist es, ist es auch so, dass die Rechten unfassbar stark werden und da sind sich alle Experten einig, ein großer Punkt ist die Migration, ne, bei allen und die Leute fühlen sich da nicht gut bearbeitet. Und ich habe halt das Gefühl, erstmal wirklich, ich bin davon überzeugt, dass Europa sein Reichtum sehr viele Jahrhunderte auf dem Nacken der Ärmsten, der Armen gemacht hat, ja, von Ländern,
Kolonialismus,
die wir heute die dritte Welt nennen.
Genau.
Und dass es grundsätzlich jeder und jede Person ein Recht hat davon, darauf hierher zu kommen und nach einem besseren Leben zu streben. Und ich glaube, ein großer Punkt, den wir ein bisschen vernachlässigt haben, ne, ist so der Gesellschaftsvertrag zwischen uns oder wenn Menschen herkommen, bedeutet fördern und fordern. Ne? Also wenn du alle Leute in eine Ecke schmeißt, dann förderst du sie nicht, dann forderst du sie auch nicht.
Dazu habe ich gleich ein paar Geschichten.
Ne, genau. Weil sie müssen sich nicht arrangieren mit anderen Nationen. Und sie haben auch gar keine Chance dazu. So. Nichtsdestotrotz, finde ich, gibt es auch Sachen, die man deutlicher einfordern kann. So, also du kommst hierher und du willst nicht, dass dein Kind mit Kindern aus anderen Nationen spielt. Dir ist es wichtig, dass deine Tochter oder dein Sohn eine Person vom gleichen Glauben unbedingt heiratet und meistens sogar noch aus der gleichen Ethnie, was auch immer das ist.
Habe ich auch eine Geschichte zugleich.
Das beziehe ich auf Deutsche, ja, auf Muslime, auf Hindus, auf alles. So, ich finde, wenn du hierher kommst und das ist für dich wichtig, dass dein Sohn, deine Tochter unbedingt innerhalb deiner Religion und deiner Gruppe heiraten, frage ich dich, inwiefern baut das eine Brücke zwischen uns?
Ja.
Das baut keine Brücke, das baut eine Mauer, weil du pflanzt dich, ja, so ganz ekelhaft gesprochen, du pflanzt dich nur innerhalb deiner eigenen Spezies fort und es kommt nicht dazu, dass wir eine Gemeinschaft werden. Genau das Gleiche ist es mit, wenn du sagst so,
es ist dieses, wir sind ein Volk, wir auch.
So, genau. Wenn du sagst so, mein Land, ich bin stolzer dies oder stolze dies und jenes und bla und blub, muss man halt irgendwann den Leuten auch die Frage stellen, okay, wenn du darauf so stolz bist, ja, das Land, aus dem du geflohen bist, weil du ja ein besseres Leben willst, was machst du dann hier? Ne? Du bist jetzt hier und jetzt solltest du stolz auf und scheiß auf Länder, auf Flaggen, solltest du stolz auf die Gemeinschaft sein, die du hier mit uns aufbaust. Und was bedeutet es denn, in ein anderes Land zu ziehen? Ne? Zum Teil unter furchtbarsten Bedingungen. Es bedeutet immer, dass ich meine eigenen Werte und meine eigenen Normen ein Stück weit verlassen muss, aus meiner Komfortzone raus.
Ja,
ja, verstehst du, wir beide können auch nicht, ich kann auch nicht mit dir nach Kabul gehen, wenn wir ein schwules Pärchen sind, und Händchen halten. Verstehst du?
So, ja, das ist dieses andere Länder, andere Sitten-Ding, das gilt auch im Urlaub.
Und ich weiß doch, worauf ich mich einlasse.
Ja.
So, und ich weiß, dass ich mich ein Stück weit damit arrangieren muss und nicht hinkommen kann. Ja, es ist aber so, hier wir als tolle aufgeklärte Westler, wir wollen hier, es ist sogar soweit ich weiß, auch bei, naja, egal. Ich will damit nur sagen, auswandern, fliehen und in eine neue Gesellschaft kommen, bedeutet immer aus der Komfortzone raus.
Ja, ja.
Es bedeutet, dass ich selber halt nicht nur woanders hingehen kann und dann wird sich schon um mich gekümmert, weil das ist in dem Land so, sondern es bedeutet auch, dass ich ein Stück weit meine Überzeugung hinterfragen muss, meine Erfahrung, meine Werte, wenn ich daran interessiert bin, eine neue Gemeinschaft mit den Menschen hier aufzubauen. Und das sollte mein Anspruch sein. Und wenn es nur mein Anspruch ist, dahin zu gehen und zu sagen, ey, ich scheiß mal auf die Sprache, ich hänge hier eh nur mit meinen Leuten, meine Kinder werden eh nur meine Leute heiraten. Bro, dann tut es mir leid, dann bringst du nichts. Verstehst du? Ja. Dann bringst du nichts. Also am Ende sind wir ein großes Haus. Und jeder, der und jede, die kommen, müssen irgendwie mithelfen, dass wir schön zusammenwohnen, eine gute Gemeinschaft sind. Und wenn dir die anderen egal sind und nur deine Leute, was möchtest du dann hier? Und ich glaube, dass dieses Problem, oder sorry, da bin ich dann auch gleich fertig, dieses Paradoxon, dass wir als liberale Linke immer auf rechts zeigen, und nicht sagen, ja, ich finde aber auch den Kacke, der will, dass seine Tochter unbedingt nur in deren Religion heiraten. Ich komme mit diesen Menschen gar nicht in Kontakt, weil ich nicht glaube, wie die glauben, und das ist für die Ausschlusskriterium, oder die schauen auf mich herab, oder die finden meine Werte zu weich, oder finden es von mir peinlich, dass ich schwule Freunde habe und so weiter und so fort, weil sie das verachten. Da muss man halt sagen, Leute, was macht ihr hier?
Da bist du mittendrin im Toleranzparadoxon, weil du sagst, du bist für Integration, für Migration. Und wenn du aber quasi sagst, dann muss ich jetzt auch das feiern, was für, von wem auch immer, für Werte mitgebracht werden. Und ich halte die einfach aus, obwohl die allem widersprechen,
ja,
was wir versuchen zusammen aufzubauen.
Dann, vor allem, was wir auf der rechten Seite bekämpfen, weil wir damit eine lange Geschichte haben.
Und das ist das Problem. Wir haben als Deutsche zum Beispiel, haben wir auch gelernt, dass wir uns gegenüber bestimmten anderen Dingen nicht kritisch äußern dürfen.
Man darf ja gar nicht mehr sagen, sind. Christian, kommt jetzt der Text?
Nein.
In Deutschland darf man ja gar nichts mehr sagen.
Nein, es ist anders.
Generell, es ist nicht Vogue. Es ist nicht Vogue zu sagen, ey, ich finde, also als Deutscher oder weiße Person, sag ich mal, auf andere Religionen und so zu zeigen, ja, ist immer heikel, und das wissen wir auch. Deswegen ist das für mich auch eine schwierige Folge, ne? Aber ich finde, dass es unsere Pflicht ist, und ich finde, unser Podcast ist bis jetzt so gelaufen, dass wir halt wirklich nicht versuchen, irgendeiner Agenda komplett zu folgen, sondern über das zu reden, was uns beschäftigt und was uns belastet und was wir glauben. Und ich glaube, dass wir gucken müssen, dass wir Menschen, egal wo sie herkommen, auch zeigen müssen, guck mal, glaub, woran du willst, lieb, wen du willst, aber all die Sachen, die du machst, die keine Brücken zwischen uns bauen, die nicht dazu führen, dass wir eine Gemeinschaft werden, eine multikulturelle Gemeinschaft, ja, die sind schädlich für uns und die wollen wir nicht. Und dann musst du dir überlegen, ist dir das wichtiger? Dass du sagst, so haben wir das bei uns schon seit Tausenden von Jahren gemacht und so und so und so ist das und alles andere ist schwach oder respektiere ich nicht und damit will ich nichts zu tun haben. Oder bist du den ganzen Weg hierher gekommen und sagst, okay, das Allerwichtigste für mich ist erstmal, mit den Menschen hier eine Gemeinschaft aufzubauen, in der ich von Positionen wegtreten muss, in der andere von ihren Positionen, also die Gesellschaft verändert sich ja in beide Richtungen. Und das ist ja auch gut so. Aber sie muss immer freiheitlich, tolerant und vor allem brückenbauend miteinander stattfinden. Sonst ist sie zum Scheitern verdammt. Siehe diese ganzen Länder, die in denen das jetzt so eskaliert, und auch siehe die 20% fast der AfD.
Was ich aber gerade meinte, ist tatsächlich gar nicht, dass es nicht woke ist, sondern das geht viel tiefer. Also auch zum Beispiel, was ich damit meine, ist, wir lernen als Deutsche zum Beispiel extrem vorsichtig zu sein, auch sobald wir zum Beispiel das Wort Judentum in den Mund nehmen, ja, habe ich es so gelernt, schon als kleines Kind, dass ich darüber eigentlich gar nichts Böses sagen darf. Allerdings, wenn ich mich jetzt hinstellen darf und sage, dass ich zum Beispiel bestimmten religiösen Fanatismus und Extremismus verabscheue, dann kann ich nicht nur auf die Katholiken gucken, auf die Erzkatholischen, nein, sondern ich muss auch sagen, dass ich nicht den Islam, aber Islamismus fatal finde. Dann muss ich auch sagen, dass ultraorthodoxe Juden keine Toleranz auf dem großen Schild vor sich her tragen.
Furchtbar, und das will ich
und
auch
das, noch. Und das will ich kurz sagen, das ist jetzt kein, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, sondern das ist ganz rein analytisch, und ich möchte mich trauen dürfen, das zu kritisieren überall. Damit wollte ich nur sagen, ich finde es wichtig, dass wir darüber sprechen. Ich bin kein Nazi, weil ich sage, ich finde ultraorthodoxe Juden und deren Gesetze schwierig in wenn sie innerhalb einer toleranten Gesellschaft existieren sollen. Musst du dir mal anschauen, zum Beispiel Stamford Hill in London, 20.000 ultraorthodoxe Juden leben in einem Stadtteil, der für sich wie isoliert ist. Ja, also das Wort Ghettoisierung benutzen wir ja so nicht mehr. Das ist ein Begriff aus der Nazi-Zeit, aber dort ist quasi eine mehr oder weniger freiwillige Ghettoisierung
New York, entstanden.
Auch zum Beispiel. Ja. Und das habe ich am eigenen Leib erfahren. Zum Beispiel, wir haben, ich greife da jetzt ein bisschen vor zu den Integrationsstories. Wir haben ein Musikvideo gedreht in London letztes Jahr in einem Filmstudio oder in so einem Club, weiß ich nicht mehr. Der war am Randgebiet von Stamford Hill. Und in diesem Gebäude, wo wir das gedreht haben, waren irgendwelche Büros, wo nur ultraorthodoxe Juden gearbeitet haben. Und ich bin dann da rumgelaufen mit meinen Bühnenklamotten, meinem Videodreh. Und da waren ein paar auf dem Flur. Und ich habe halt versucht zu grüßen. Hm. Man hat mit mir nicht gesprochen. Ja. Und die zwei Frauen, die noch dabei waren, wurden von den Männern sofort lautstark in irgendeinen Raum geschickt und die Tür zugemacht.
Ja, ja.
Und
man fühlt sich wie ein schlechter Mensch, mit dem alles falsch ist und den guckt man nicht mal an, mit dem redet man nicht.
Und ich möchte das kritisieren dürfen, ohne dass man sagt, Chris Harms ist Nazi, weil er dieses System schwierig findet. Worauf ich aber kurz nochmal generell sprechen wollte bei Integration, weil ich mich bisschen auch aufgrund der Erfahrungsberichte, die ich mir eingeholt habe, muss man sich immer fragen, die Menschen, die hierher kommen oder wenn wir in ein anderes Land gehen und wenn es nur der Urlaub ist, will ich integriert werden? Jeder, der hierher kommt, will der integriert werden? Es gibt solche und solche. Es gibt Menschen, die hierher kommen, die wollen das. Die wünschen sich das. Es gibt sicherlich auch Leute, die wollen das nicht. Die sind froh, wenn sie hier ihre eigene Bubble haben. Ja. Das ist, glaube ich, sehr individuell. Die zweite Frage ist, gibt man mir die Chance, wenn ich integriert werden möchte? Habe ich hier den Nährboden, um integriert zu werden? Und da müssen wir unterscheiden zwischen Punkt A und Punkt B. Gibt man mir die Chance von außen, also die deutsche Gesellschaft und alle anderen, die hier sind und inzwischen deutsche Gesellschaft sind, und auch von innen? Denn viele Kids zum Beispiel, die aufwachsen, die entscheiden das nicht für sich selber. Die sind hier geboren, aber die bekommen gar nicht die Chance, wirklich integriert zu werden, weil vielleicht die Eltern das nicht wollen. Das heißt, wir haben diese zwei Punkte, will ich integriert werden? Und wenn ja, gibt man mir die Chance, sowohl von innen als auch von außen.
Ich muss da kurz ein, und da bin ich 100% davon überzeugt. Ne? Also Menschen, die herkommen, sollten die Chance haben, auf allen Ebenen integriert zu werden. Das ist eine Frage, die kann ich auch nicht beantworten. Ne? Also immer wenn von der Flüchtlingsobergrenze geredet wird, denke ich immer, das ist halt eigentlich ein ekelhaftes Wort, weil ich finde, jeder sollte die Chance haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn du dir viele Kommunen anguckst, hey, wenn du 500 Leute auf einen Ort wirfst, wie sollen die andere Leute kennenlernen? Ne? Aber eine Sache weiß man sicher, wenn du Familie XY aus XY nach Hamburg, Eimsbüttel in eine Wohnung setzt, dann werden die automatisch Möglichkeiten und vor allem auch gezwungen sein, mit den anderen Leuten zu kommunizieren. Ja, und so lernen sich die Menschen aus den verschiedensten Kulturen und Religionen kennen und merken, ah cool, guck mal, wie die das machen, das finde ich spannend und man tauscht sich aus und man wächst zu etwas Neuem heran. Aber wenn du alle in eine Gegend fährst, wird das nicht stattfinden.
Genau, dieses Mengenverhältnis, alle sprechen immer darüber, sagen, oh, das ist ein Tabuthema, irgendeine prozentuale Grenze. Und da will ich mich jetzt auch weder drauf festlegen, noch ein Mengenverhältnis vorschlagen. Aber genau das Ding, zwei Beispiele. Du hast eine Klasse aus nur deutschen Kids, 25 deutsche Kids. Und jetzt kommt das erste Kind aus einem anderen Land. So, hat das, wenn die anderen es zulassen und wollen, die Chance, sich zu integrieren, vermutlich eine sehr große. Wir übertreiben es jetzt mal völlig und wir sagen, wir haben eine Klasse in Deutschland aus 25
Kids. Darf ich kurz einmal, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, besteht die Chance, dass diese 25 Kids sagen, was will denn der?
Nee, deshalb sage ich, wenn die es zulassen.
Genau, aber das ist halt auch wichtig, ne? Es muss auf allen Seiten dieses Bewusstsein da sein. Und das kritisieren wir ja bei rechts, dass wir sagen, diese 25 Kinder, die haben die Pflicht, ne?
Die haben die Pflicht,
dieses Kindes anzunehmen und zu sagen, hey, hier, komm, was möchtest du essen, spielen wir zusammen.
Genau, wenn man ihm die Chance gibt, wenn wir das Verhältnis jetzt mal umkehren und sagen, wir haben eine Klasse aus 25 Kids, die kommen alle von woanders her und sprechen auch vielleicht die deutsche Sprache nur gebrochen und es ist ein deutsches Kind in der Klasse. funktioniert dann Integration vermutlich nicht. Ein Freund von mir, er hat auch gesagt, ich darf das gerne erzählen. Askeroth, der ist Grieche, der ist der Sänger von Nachtblut, der ist hier auch hergekommen als Jugendlicher, als Kind. Und er war, ist in eine Schulklasse gekommen, wo er das einzige griechische Kind war. In der Parallelklasse waren 3 griechische Jungs. Und er hat gesagt, man hat ihm zum einen die Chance gegeben, sich zu integrieren. Und er hatte gar keine andere Möglichkeit. Er hat super schnell Deutsch sprechen gelernt, wo seine Eltern nach wie vor immer noch eher gebrochen Deutsch sprechen. Mhm. Und die 3 Kollegen von ihm in der Parallelklasse, hat er gesagt, das hat viel, viel länger gedauert und war teilweise sehr problembehaftet, weil die gerne unter sich geblieben sind. Ja. Vielleicht auch, weil sie nicht so die Chance bekommen haben von den anderen. Anderes Beispiel, wir sind hier auf St. Pauli. Wenn ihr mal über St. Pauli gegangen seid als Touris, wird euch aufgefallen sein, ihr geht durch eine Straße, da findet ihr nur Gay-Sex-Shops. Ihr findet in einer Straße nur maßgeblich von Türken geführte Handyläden. Ihr findet eine Straße nur mit den transsexuellen Prostituierten. Ihr findet 2, 3 Straßenblocks, wo fast nur Schwarzafrikaner wohnen. Das Ding ist, das ist tatsächlich etwas, was von den Maklern in den 70ern und 80ern forciert worden ist. Ob nun gut gemeint im Sinne von, wir packen die mal zusammen, dass die sich helfen können, oder ob wirklich eine Trennung stattgefunden hat, weiß ich nicht. Aber das ist bis heute so. Es ist ein bisschen durchmischter inzwischen. Mhm. Aber es ist bis heute so. Und du hast teilweise Grüppchenbildung. Es gibt ganze Häuser auf St. Pauli, wo ich weiß, die Leute sprechen dort nur Portugiesisch. Ja. Weil dort nur brasilianische transsexuelle Prostituierte wohnen. Seit 30 Jahren. Ja. Die quasi nur unter sich sind. Gar nicht in einer Hausgemeinschaft schon die Chance haben, sich wirklich zu integrieren. Und da frage ich mich so, wie löst man so ein Problem? Das können wir hier heute gar nicht lösen. Und ich kann auch keine Zahl in den Raum werfen. Ab wo sagt man denn, da kippt es? 20%, 30%, 10, 40, 100?
Ich glaube, Christian, es geht um Bewusstsein schaffen. Und deswegen meine ich fördern und fordern. Also ich glaube, dass es schon klar sein muss, dass man eine Art der Kommunikation führen muss, dass man sagen will, ey, wir versuchen das hier bestmöglich aufzustellen für die Menschen, ob das jetzt eine Obergrenze beinhaltet oder nicht, weil das ist natürlich auch so, weißt du, also wenn du alle dann zusammenwirfst und sagst, ey, mach mal, dann hast du französische Vorstädte.
Das ist Ghettoisierung.
Die nicht mal einen Bahnzugang zur Innenstadt haben, damit die schön unter sich bleiben. Und dann hast du halt Marseille und dann hast du Nordparis und so. Ja. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man das kann man viel besser machen. Davon bin ich überzeugt.
Ne? Aber siehst du die Notwendigkeit einer einzuführenden Obergrenze, ab wo du sagst, ab sonst kippt es irgendwann, sonst haben wir wirklich in 50 Jahren zum Beispiel ein Kalifat?
Ich weiß nicht. Mann, Gesellschaften haben sich immer, also auch in Deutschland, ne, so zu tun, als wären hier immer die gleichen Leute seit Tausenden von Jahren. Ne. Es ist, gab Völkerwanderung immer und ich sehe schon auch, dass das auch gut tut. Ich glaube nur, wenn ich vom Bewusstsein rede, dass dieses Bewusstsein halt auf allen Seiten geschaffen werden muss und dass man sagt so, ey, hör zu, wenn du ein deutsches Kind bist in einer Klasse mit 24 deutschen Kids und da kommt ein indischer Junge oder ein türkisches Mädchen oder was auch immer, dann ist es deine Pflicht, ja, die in den Arm zu nehmen und zu sagen, hey, lass uns zusammen eine Gemeinschaft werden, ja. So ganz blöd gesprochen. Genauso muss man das auch von den Menschen fordern. Man muss sagen, guck mal, du bist jetzt geflohen aus dem und dem Land, da herrscht Krieg oder da wirst du verfolgt. Jetzt bist du hier. Hier ist die Religion, die du ausleben darfst, wie du möchtest, ist die Religion nicht so wichtig wie diese Gemeinschaft, die wir alle zusammen sind. Das heißt, deine Religion sollte nicht zum Hindernis werden, dass du andere Menschen kennenlernst, aus anderen Kulturen, Religionen, was auch immer. Das darf auch nicht zum Hindernis werden, dass deine Tochter oder dein Sohn jemanden, wenn sie sich in einen blonden Schweden, der hier lebt, verlieben, dass das ein Problem ist, dass du das boykottierst. Das geht nicht. Wenn dein Sohn oder deine Tochter homosexuell wird, das musst du hier aushalten. Ja. Und dann muss man den Leuten fragen, das ist wie eine Art neuer Gesellschaftsvertrag. Kannst du das aushalten? Und wenn du es nicht aushalten kannst, muss man sagen, dann hast du hier nichts zu suchen. Weil darauf basiert unsere Gemeinschaft, dass hier jeder einen freien Lebensplan folgen kann, der so lange frei ist, solange er niemanden anders schadet.
Ja, da und sind wir wieder bei meinen Punkten, wo ich sage, was stört mich nicht.
Genau, und man muss ja ganz kurz auch mal reden. Also diese Länder, die da zum Teil verherrlicht werden oder das Kalifat. Okay, Kalifat. Ne, ihr habt alle oder hier sind alle auf die Straße gegangen und haben den iranischen Frauen applaudiert, die ihre Kopftücher abgelegt haben als Protest gegen dieses Mullah-Regime.
Ja.
Gleichzeitig geht ihr dann alle auf die Straße, sehr undifferenziert, und redet über diesen 7. Oktober und über den Gaza-Krieg, als ja. hätte Israel da irgendwie das palästinensische Volk überfallen und es würde keine Hamas geben, die einfach genau von diesen Mullahs, gegen die ihr noch vor ein paar Wochen irgendwie demonstriert habt, genau von diesen Mullahs subventioniert, gepusht und gefördert werden.
Ich muss dazu kurz sagen, ich finde die israelische Kriegsführung absolut katastrophal.
Ich muss das hier nochmal sagen, ich finde die israelische Kriegsführung furchtbar. Ich finde
Netanyahu ist katastrophal.
Ich finde diese ganze Regierung furchtbar. Ich finde diese orthodoxen Siedler, die da im Westjordanland die palästinensischen Leute schikanieren, ich finde das furchtbar und widerlich.
Genau, aber die sich auf eine Seite, also genau.
Ich bin auf keiner Seite. Ich bin nur auf der Seite der Freiheit und des Respektes untereinander. Und ich finde halt, diese Hamas immer so rauszulassen Leute, das ist am Ende eine Terrororganisation, die auch das palästinensische Volk als Geisel nimmt, weil die könnten genauso gut sagen, wir wollen nicht, dass hier irgendjemand stirbt.
Und die Regierung anstrebt quasi, ne?
So. Und ich bin halt einfach, ja, guckt euch diese ganzen Länder an, guckt euch in Afghanistan die Taliban an, guckt euch, wie da gehandelt wird. So, und dann finde ich halt immer, muss man sagen, kommt her, lasst eure Flaggen zu Hause. Ich will hier keine Flaggen sehen. Deswegen finde ich EM und so auch immer irgendwie so ein Stück weit scheiße, wenn die Leute mit ihren Flaggen rumlaufen.
Ich finde es geil, bis auf die Flaggen.
Und dann denke ich immer so, was sagt das über dich aus? Wenn das alles ist, was etwas über dich aussagt, dann verpiss dich, weil wenn du nicht mehr als das bist, will ich mit, verstehst du? Also ja. baust du nur Mauern zwischen uns. Ich will wissen, wer du bist. Ich will wissen, wie du liebst. Es ist echt, ich kann das alles aushalten. Ich will von dir lernen und ich will mich mit dir austauschen. Aber ich will nicht, dass deine Überzeugungen, die du mitbringst, zwischen uns beiden Mauern bauen. Ich will, dass wir es schaffen, hier zusammen Brücken zu bauen und eine bessere Gesellschaft zu werden, die auf allen Seiten Kompromisse macht, außer wenn es darum geht, dass jeder Mensch so frei seinen Lebensplan folgen kann, dass niemand ihn dafür diskriminiert oder ausgrenzt und ich es auch nicht tue.
So, pass auf, jetzt sprechen wir nochmal über das Thema, will ich integriert werden, gibt man mir die Chance dazu. Aus unserer Sicht als Deutsche, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir geben die Chance, da kommt jemand in unsere Klasse, wir sind eine Schulklasse aus, keine Ahnung, einem Haufen Deutschen und wir haben vielleicht schon ein paar aus dem Ausland da und dann kommt jemand Neues dazu. Alles schön und gut. So, das Ding ist jetzt, wenn wir anfangen Mauern zu bauen, beginnen halt mit ganz kleinen Steinchen und es gibt kleine Menschen in unserer Gesellschaft, die beobachten, wie wir entweder diese Mauern bauen oder das verhindern. Und ein Beispiel aus der Kindheit von meinem Sohn Mika aus dem Kindergarten. Und da war es für mich wirklich total schwer. Wie erkläre ich das jetzt meinem Sohn, ohne dass ich in ihm quasi Saatpflanze, die zu Intoleranz führt. Ja. Einer seiner besten Freunde im Kindergarten, Moslem, schwarz, und das sowas war ihm alles scheißegal. Kindern ist was zum Glück
so völlig scheißegal. Das ist so schön, oder?
Und Kindergarten auf St. Pauli, bunter kannst du dir das nicht vorstellen. Und dann sagte er, ja, ich kann jetzt nächste Woche zum Geburtstag von XY. Und am nächsten Tag war er ganz, ganz traurig. Er hat gesagt, ich darf da nicht hin. Er hat gesagt, warum darfst du nicht hin? Er hat gesagt, weil nur Moslems zu dem Geburtstag dürfen. Ich weiß aber nicht, was das heißt. Und der war drei oder vier oder so. Und dann habe ich nochmal so nachgefragt. Und ich habe mich dann, weil ich dachte, bevor ich das jetzt diskutiere, habe ich gesagt, ich versuche mal die Eltern zu erreichen. Ja. Habe ich nicht erreicht. Ich habe dann Kindergarten gefragt. Da haben die gesagt, ja, da können wir leider nichts machen. Das ist so, die möchten das nicht. So, und jetzt erklär das deinem Vierjährigen. Ohne dass du... Ich habe dann was erklärt, versucht irgendwie mit, ne, es gibt verschiedene Gruppen und die spielen halt besser miteinander, weil ich habe das so mit von wegen, es gibt so Spielgruppen und so, weißt du, ich habe dir nichts von Religion erzählt und habe gesagt, und da die Regeln, die kennst du nicht und bla bla. Ich weiß es nicht, ich habe es ihm irgendwie so...
Du versuchst das Unerklärliche zu erklären.
Genau, er hat's dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie hat er es verstanden, im Endeffekt hat er es verstanden, weil wir an dem Tag, wo der Kindergeburtstag war, habe ich gesagt, Digga, komm, weißt du, wir gehen in den Zoo oder so und dann wir laden ein paar andere Freunde ein und wir machen was und dann habe ich quasi eine Parallelveranstaltung gemacht, dann hat er es vergessen. Aber in dem Moment dachte ich so, fuck, wie krass ist denn das? Du kommst hierher aus einem anderen Land und du lädst ein Kind aus, weil es nicht deiner religiösen Gruppierung angehört.
Die in dem Land,
genau, wo du herkommst. Warum überhaupt? Warum? Aus Angst oder weil du es verabscheust? Oder?
In der Psychologie gibt es ja immer die Frage bei Patienten, wofür macht jemand das? Und das müsste man halt, wofür? Also inwiefern machst du hier gerade diese Gemeinschaft zu einer besseren? Inwiefern tust du deinem Kind einen Gefallen? Inwiefern tust du dem anderen Kind? Inwiefern tust du uns einen Gefallen?
Das ist ein Beispiel von, wo die Eltern nicht zulassen, dass das Kind, also die versperren quasi dem eigenen Kind die Integration aktiv. Genau.
Und ich weiß nicht, Bro, es ist wirklich, die Frage stellt sich, was machst du hier? Du hilfst dieser Gemeinschaft, wenn wir von Multikulti und wie schön wir das finden, reden, boykottierst du uns gerade. Bestraft man das, was auch immer? Das ist, deswegen sage ich, es ist der Geist, der herrscht und es ist immer Bildung.
Sorry, ganz kurz, ich will es einfach noch ganz kurz nochmal bekräftigen, ja. Vielleicht habe ich schon gesagt, aber wir hatten vorhin hier einen kleinen Aussetzer bei der Aufnahme. Ich möchte nicht, dass hier das Gefühl entsteht, ich hätte generell was gegen den Islam zum Beispiel. Ich habe Moslems als Freunde. Islam ist nicht gleich Islamismus. Wir reden hier gerade von, was mich stört, ist politischer Islamismus. Das ist keine Religion, ja. Das ist, und wir dürfen keine Angst haben vor Extremismuskritik.
Nein,
ich wollte es nur mal, es ist wirklich wichtig, weil ich weiß ganz genau, egal wie offen wir gerade versuchen und wie tolerant wir versuchen, diesen Diskurs hier zu halten, aus dem Kontext gerissen, wenn einer nur eine Minute reinhört, du weißt, wie Menschen sind.
Und ja, also das ist mir auch ganz wichtig, Leute. Ich will hier keine Scheiße in den Kommentaren lesen. Es ist ein sehr komplexes Thema und Christian und ich teilen da unsere Gedanken, aber es ist ganz, ganz wichtig festzuhalten, dass es immer jedes Beispiel anders ist und jede Geschichte eine andere ist und dass man sich fragen muss, was kann man selber besser machen und was muss man aber auch einfordern, wenn man eine freie, demokratische, tolerante Gesellschaft sein will. Und was mir halt auffällt und auch wenn ich jetzt sehe, und das hat mich halt so schockiert, dass so viele junge Leute die AfD wählen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als wir über Hitler geredet haben, habe ich gesagt, dass halt nach dem Ersten Weltkrieg, wo die Deutschen das Gefühl hatten,
so über die Hitlerjugend
und beraubt so, zu werden, weißt du, also ne, in den Verhandlungen, dann in den Verträgen ausgebeutet worden zu sein und das deutsche Selbstbewusstsein wurde so getreten. Und daraus erwuchs so ein Revanchismus. Mhm. Und da kommt jemand, der sagt, nee, es ist nicht verkehrt, deutsch zu sein, wir sind stark und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass es vielen Kids halt auch so geht, dass sie das Gefühl haben, ey, es wird hier immer gegen rechts getreten und diese rechte, ekelhafte Weltbild wird zu Recht kritisiert und abgelehnt. Auf der anderen Seite passieren den Kids oder vielen Kids auch solche Geschichten, wie du gerade von deinem Sohn erzählt hast. Und man fragt sich, okay, warum ist das denn okay? Und warum wird...
Es ist nicht okay, aber deswegen muss ich nicht AfD
wählen.
Warum
wird auf mir als deutschen Kind immer so rumgehackt? Ja. Und warum wird das, warum muss ich mich so fühlen? Die machen das doch auch. Ich lese so oft in Kommentaren, ja, wenn Türken oder so ihre Flagge raushängen, sagt ihr auch nichts. Und ich denke ein Stück weit, ja, stimmt. Es stimmt, ihr habt recht. Und ich finde halt, jede Form der Flaggenrumgehängerei und das sich darüber definieren, finde ich furchtbar. Digi, weil du baust keine Brücke. Da kann ich einfach nur sagen, ich glaube, dass das eine große, große Aufgabe ist, die uns allen bevorsteht. Aber sie steht uns allen bevor. Und ich glaube, dass man als Gesellschaft halt ein Stück weit gegen jede Form der Mauerbauerei anfangen muss, eine gewisse Härte zu zeigen. Ne? So wie man dem Deutschen sagt so, ey, hör zu, ne, du willst hier nicht, dass in deine Nachbarschaft eine syrische Familie zieht, dann geh doch woanders hin, du Idiot. Du könntest genauso hingehen und die kennenlernen und eine schöne Nachbarschaft aus eurer Nachbarschaft machen. Ja. Genauso wie man das machen muss, muss man auch zu den anderen hingehen und sagen so, ey, XY, hör mal zu, du willst nicht, dass dein Sohn oder dass ein Nicht-Moslem zu dem Geburtstag eingeladen wird. Digi, das ist das Allerletzte. Ja, es geht um Bewusstsein schaffen. Und Bewusstsein entsteht natürlich auch oft aus Unbildung. Ja? Ja. Menschen, die sehr oft, naja, ich will jetzt nicht das Fass aufmachen, aber Menschen, die gebildet sind, verstehen so etwas. Verstehen, dass man, ist doch egal, wo der Junge herkommt. Er soll vorbeikommen. Schön, dass er da ist. Komm, er hat ein Geschenk.
Ich würde jetzt mal behaupten, das stimmt nicht immer. Ich würde mal behaupten, es gibt durchaus Leute, die sind sehr, sehr, sehr gebildet, aber aus vollster Überzeugung legen sie so eine Intoleranz an den Tag.
Okay, ist ein anderes Buch. Ja. Darauf will ich gar nicht so sehr hinaus. Das kann.
Ich verstehe, was du meinst. Das ist sicherlich häufig der Fall. Aber ich habe schon sehr gebildete Menschen gesehen, die sehr intolerant waren und richtig große Wichser waren.
Das Fass will ich gar nicht so sehr aufmachen. Ne? Das ist, es geht, glaube ich, guck mal. Ne? Es hängt natürlich schon damit zu tun, wo sind unsere Gemeinsamkeiten und nicht was trennt uns. Ne? So, wenn du mein Kollege hat in der, ist selber Bosnier oder mit bosnischer Herkunft, der hat in so einer Erstaufnahme gearbeitet. Und er sagt so, ey, andauernd haben sich die Eritreer und die Afghanen da mit 50, 60 Mann die Köpfe eingehauen. Ja. Also selbst da, ihr seid alle geflohen, Leute. Haut ihr euch die Köpfe ein und haltet euch mit euren Leuten zusammen. Und deswegen glaube ich, dass es tief im Menschen drin ist, natürlich, dass er sich als Rudel die Seinigen sucht. Ne? Ja. Das, ich glaube, das ist etwas, was man in erster Instanz auch mal anerkennen muss. So, der Mensch sucht, oh, guck mal, die sehen aus wie ich, die haben den gleichen religiösen Background, die haben die gleiche Geschichte erlebt wie ich. Und das verstehe ich auch alles. Und das ist auch okay. Und nichtsdestotrotz muss man da hinkommen, dass man sagt, das darf in der Gesellschaft, die wir werden wollen, nicht ausschlaggebend sein. Das kann immer wieder ein Hindernis sein, ein Problem, aber jeder muss willens sein, von da aus weiterzugehen und zu sagen, da und da komme ich her, das ist meine Geschichte, das ist meine Hautfarbe, das ist meine Religion, was auch immer. Aber ich möchte hier mit allen zusammen etwas Neues sein, weil das bedeutet es, in ein anderes Land zu gehen oder in einen anderen Kulturkreis zu gehen. Man muss ein Stück weit sein altes Ich aufgeben, die Leute, die da schon gelebt haben, müssen auch ihr altes Ich aufgeben und man wird etwas Neues. Aber das funktioniert nur, wenn jeder sich wohlfühlt. Wenn das auf Ausgrenzung und sich besser fühlen, weil man von da kommt oder weil man schon lange hier ist. Wenn es darauf basiert, dann wird es keine gute Gesellschaft und am Ende profitieren immer die ganz, ganz extremen Kräfte. Und meistens in Europa ist es so, und das siehst du überall, und auch in den USA sind es die extrem rechten Kräfte, die dann einen intoleranten Umgang damit anstreben, der aber so über das hinausgeht. Und da sind wir dann bei Leute abschieben, auch mit deutschen Pass, weg damit. Ja. Genau, und ich glaube, es ist ein Riesenthema und wir beide, ja, ich hoffe nicht, dass wir beide uns zu sehr in populistischen Thesen hier verloren haben.
Ich hoffe auch nicht, weil so ist es tatsächlich nicht gemeint, aber du weißt immer nicht, wie die Leute Momentaufnahmen bewerten. Ich habe tatsächlich aber auch noch, bevor wir das schließen, ich habe noch zwei, drei kleine Integrationsgeschichten von Freunden von mir.
Okay.
Aber vorher ein ganz kleines Gedankenspiel. Einfach nur, vielleicht nur für euch da draußen, das müssen wir hier gar nicht beantworten. Und zwar kam ich drauf, in Rom war das, und ich wollte mir eine von den richtig geilen katholischen Kirchen anschauen. Vielleicht war es sogar im Vatikan, weiß ich nicht. Es war halt draußen heiß, ich hatte halt ein Käppi auf. Und ich bin reingegangen, und war sofort Kopfbedeckung absetzen in der Kirche, aus Respekt. Und neben mir waren Leute mit Kopftüchern und auch irgendjemand mit einer Kippa, die auch aus touristischen Gründen sich in Vatikan geschaut haben. Also Moslems, Juden. Und meinte ich, was denn mit denen? Haben gesagt, die tragen die Kopfbedeckung aus religiösen Gründen. Und was meinte ich so, warum soll ich die abnehmen? Haben meine Abnehmer gesagt, aus Respekt vor unserer Religion. Habe ich gesagt, warum dürfen die es aufbehalten? Haben sie gesagt, aus unserem Respekt vor deren Religion. Und jetzt habe ich mich gefragt, wer passt sich wem an? Welcher Respekt vor welcher Religion ist größer? Die Religion von der Kirche, in die du reingehst, den Petersdom in diesem Fall, glaube ich, um ihn dir anzuschauen, oder die Religion, die du mitbringst, die dir vorschreibt, eine Kopfbedeckung zu tragen?
Oder dein Style, den du einfach feierst.
Oder mein Style. Und vielleicht habe ich auch, ist das auch was Religiöses, nur hat diese Religion, die ist nicht staatlich anerkannt und hat keinen Namen. Oder keine Ahnung, vielleicht habe ich eine Krankheit, ich habe keine Schädeldecke, ich habe ein offenes Gehirn, ich muss ein Käppi tragen. Egal, müssen wir nicht beantworten, aber das war so ein Gedankenspiel, was ich damals hatte, so Kirche plus Kopfbedeckung aus religiösen Gründen oder nicht. Und wer muss wem Respekt zollen? Der gerade reingeht mit seiner religiösen Kopfbedeckung, oder steht das Gesetz drüber, dass du in der Kirche keine Kopfbedeckung tragen darfst?
Ja.
Und da sind wir, wo du vorhin gefragt hast, ein Beispiel für Trennung von Kirche und Staat, ganz kurz. Wenn ich sage, Deutschland ist nicht 100% säkular, wenn es zum Beispiel in Bayern die Gesetze gibt, dass ein Kruzifix irgendwo hängen muss im Amt. Sowas würde halt in Frankreich nicht gehen, weil in Frankreich wirklich seit vielen Jahren Kirche und Staat wirklich 100% getrennt sind.
Hm.
Und das ist etwas zum Beispiel, wo ich denke, da hat Deutschland noch was vor sich. Wir sind noch nicht wirklich säkular.
Ich muss halt ehrlich sagen, ich habe jetzt in meinem Leben, zumindest in Hamburg, noch nie jemanden kennengelernt, der so ein krasser Christ war.
Nein, also, wir haben dieses Problem hier in Hamburg nicht so richtig.
Das muss man halt auch mal sagen, wenn man ehrlich redet. Also inwiefern ist denn das Christentum? Also hast du schon mal ein Mädel kennengelernt, mit der du dann nicht irgendwie daten durftest, weil sie strenge Christen sind?
Ich
Gibt es tatsächlich. Ich kannte ein polnisches Mädchen, die tatsächlich sehr, sehr streng waren.
Ich hatte mit 19 im Urlaub auf Malta, erzkatholisch, hatte ich einen sehr wilden Sommer. Und ja, da gab es ein Problem.
Na, siehst du. Also, aber ja. Ne, also ich muss sagen, mir begegnet oder hier begegnet natürlich in Hamburg zumindest einem das mit dem Christentum jetzt nicht so oft. Ich glaube, oder hast du noch eine Geschichte?
Ich mache die ganz kurz. Einmal einer meiner ältesten Freunde, Daniel. Daniel ist schwul, schwarz, amerikanisch. Der ist hierher gekommen als 18-, 19-Jähriger, hat hier eine Musical-Darsteller-Ausbildung gemacht. Mit dem habe ich mich damals viel auseinandergesetzt, weil wenn du schwul und schwarz bist und kommst Ende der 90er, Mitte der 90er nach Deutschland.
Schwieriges Pflaster hier.
Das Ding ist, er hat mir erzählt, nicht nur das war das Problem, sondern intern hatte er noch ein Problem, weil er ist so irgendwo zwischen schwarz und weiß. Er sieht aus wie ein Schwarzer, aber er ist recht hell.
Ja.
Das heißt, er war den Schwarzen nicht schwarz genug
und
den Weißen zu schwarz. Das heißt, Integration ist teilweise sogar innerhalb einer ethnischen Gruppierung. Du gehörst, also du bist, keine Ahnung, du bist weder Fisch noch Vogel, so, weil du, also du wirst intern nicht akzeptiert. Noch krasser, ein anderer Freund von mir, auch schwarz, aber Achtung, Jude. Und jetzt kommen viele sagen, es gibt historisch keine schwarzen Juden. Ja, die, wenn du von der Diaspora ausgehst, also du kannst nicht wirklich einfach so Jude werden, das ist ein schwieriger Prozess, aber Achtung, Adoptivkind.
Ah, okay.
So, schwarzes Kind.
Drake wurde auch jüdisch erzogen, habe ich jetzt gestern gelernt.
Gucken, was der für Probleme hatte, weil wenn du sagst, du bist ein schwarzer Jude, innerhalb des Judentums, ist das teilweise richtig schwierig. Und das Dritte, was ich kurz berichten möchte, ist eigentlich die schöne Geschichte, ist eine der Vorzeige-Integrationsgeschichten in der 8. oder 9. Klasse. Und da kam einer, er war zu meiner Schulzeit bis zum Abitur mein bester Freund, Slavik. Slavik kam aus der Ukraine. Und musste dort aus Gründen, die ich hier nicht nennen möchte, mit seiner Familie aus der Ukraine fliehen. Ukrainer, Jude, er sprach kaum ein Wort Deutsch. Und er kam zu uns in die Klasse, er wurde mit offenen Armen empfangen, es war Winter, der hatte keinen Schulranzen, der hatte eine Plastiktüte, der hatte keine Winterschuhe, der hatte so Chucks im Winter, im Schnee, Mann. Am nächsten Tag hatte der Schuhe, einen Schulranzen, eine Jacke von uns. So, Slavik hat sich so schnell integriert, ist so schnell einer von uns geworden und er hat dann das Integrationsding eigentlich zweimal durchgemacht. Denn in genau diesem Sommer auf Malta, von dem ich gerade geredet habe, war ich mit Slavik nach dem Abi, wir waren zusammen 4 Wochen auf Malta, den ganzen Tag nur getaucht, haben nachts gefeiert, irgendwie haben viel Spaß gehabt und dort hat er gesagt, Digga, ich wandere nach Australien aus, ich werde Tauchlehrer. Und er hat es dann nochmal auf sich genommen, ist als ukrainischer Flüchtling, der dann in Deutschland weiter aufgewachsen ist, nach Australien ausgewandert, hat dort ein paar Jahre Tauchlehrer gemacht, hat seine Frau kennengelernt, in Australien Kinder bekommen und so weiter. Jetzt macht er jetzt was ganz anderes. Und das ist so eine Traumgeschichte von Integration.
Ich finde, du hast gerade eine schöne oder eine Sache, da ist mir was eingefallen, du hast gesagt, er hat sich so schnell integriert und ist so so wie wir oder
zu einem von uns geworden.
Zu einem von uns. Integration bedeutet auch, dass wir auch immer zu einem Teil zu dem Menschen werden, der da kommt, weißt du? Also ich finde, dieses integriert euch mal unter dem Aspekt zu nennen, dass man sagt, wir haben hier immer Zigeunerschnitzel gesagt, das bleibe weiter so und
aber
so weiter.
Aber zu einem von uns meine ich nicht zu einem von uns Deutschen,
Ich will dich gar nicht kritisieren, ich will nur von da weitergehen gerade. Genau. Das ist auch so wichtig, also ne, dass man sich selber auch lernt. Und ich möchte jetzt eigentlich, und ich glaube, dann sind wir vielleicht auch schon am Ende, eine Geschichte erzählen, die für mich auch immer so sehr sinngebend ist. Zum Beispiel, du kennst ja Jakob, ein Gitarrist von Swiss und die anderen, ewig vegan. Tobi, unser Schlagzeuger, ewig vegetarisch. Das war immer beim Essen, haben sie immer gesagt, ja, können wir das so und so haben. Nicht einmal hat Jakob mich voll gelabert mit warum ich denn Tiere esse und bla und blub und blä.
Missionierung
und
ausschließen.
Ich habe ihm zugeguckt und vor einem Jahr hatte ich den Moment, wo ich dachte, ich will kein Fleisch mehr essen. Mhm. Und so funktioniert meiner Meinung nach auch ein Miteinander. Ey, ich lebe, meine Religion oder wo ich mache das für mich. Ich esse so, ich glaube so, aber es führt nicht dazu, dass ich dir irgendwie sage, ich kann mit dir nicht, weil Veganismus ja auch eine Form der Religion quasi schon für viele. Ich erzähle dir nicht, wie du zu leben hast und ich lass den Anlass, dass ich anders esse als du, nicht zwischen uns stehen. Wir sitzen trotzdem zusammen am gleichen Tisch und essen.
Erzähl mir gern, was du daran geil findest, aber sag mir nicht, warum ich scheiße bin. Genau.
So, und das finde ich ist eigentlich ein schönes Bild für die Art und Weise, wie man sich eine Gesellschaft vorstellen müsste und ich kann nur ja, jedem und jeder sagen, die hier sind und die herkommen, Leute, es geht um uns gemeinsam. Es geht nicht darum, wo ihr herkommt, dass ihr darauf irgendeinen speziellen Rechteanspruch habt. Es geht darum, dass alle, die hier wohnen oder sehr viele, die hier wohnen, sehr glücklich damit sind, dass man hier seine Meinung äußern kann, mehr oder weniger, dass man in Sicherheit lebt, dass man homosexuell oder queer sein kann, dass man verschiedensten Glaubensrichtungen folgen kann und verschiedenste Hautfarben haben darf und dass wir alle zusammen hier eine schöne Gemeinschaft, die sich gegenseitig inspiriert und voneinander lernt, sein können. Aber wenn ihr herkommt oder wenn ihr hier seid und das nicht wollt und sagt, ich bilde hier meine Parallelgesellschaft und ich kann diese Werte hier nicht akzeptieren und diese Freiheit nicht akzeptieren und ich verachte sie, Digi, dann musst du dich halt fragen, ob das hier vielleicht der falsche Ort ist. Und wenn du dann sagst, nee, trotzdem der richtige Ort, musst du dich halt nicht wundern, wenn andere Leute sagen, ich will dich hier nicht haben, Dicker. So, ich fühle mich mit dir nicht wohl und ich fühle mich von dir ausgenutzt und verarscht, weil du die Vorzüge dieser freiheitlichen Gesellschaft hier alle mitnimmst und nicht bereit bist, ein Stück dazu beizutragen. Und ich glaube, das wird eine entscheidende Frage sein, die unsere Gesellschaft und auch die ganze europäische Gesellschaft in Zukunft betrifft. Schaffen wir das, uns gegenseitig zu inspirieren, uns in die Arme zu nehmen, von unseren eigenen Positionen, wie eingefahren sie auch sein mögen, bereit sind abzurücken und immer diese Gemeinschaft, die sie sein können, wie so ein heiligen Gral, ohne jetzt das christlich zu meinen, in die Höhe zu halten, ja, und sagen, das ist es, was wir wollen. Wir wollen hier alle zusammen in Freiheit und Frieden und Toleranz miteinander leben.
Das ist ein gutes Abschlusswort. Trotzdem muss ich da hinzufügen, wir können natürlich nichts lösen gerade. Nein. Wir können auch das Toleranzparadoxon nicht lösen. Ich muss nur noch mal kurz zusammenfassend sagen, all das, wogegen ich bin, sind Kräfte, egal ob nun von innen oder außen, die die Freiheit von anderen einschränken.
Ja.
Und damit meine ich genauso Rechtsextreme wie all das ideologisch, was von außen kommt, aus anderen Kulturen und Ländern, was dem Rechtsextrem greift, nur mit einer anderen Brille auf.
Die haben eine andere Farbe, Brille,
genau.
Flagge.
Ja. Und deshalb ist es teilweise schwierig, so uneingeschränkt links zu sein, wenn links sein bedeuten soll, dass ich alles nicht hinterfragt umarmen soll, was von außen kommt, was diesen Werten widerspricht.
Und da wollte ich auch nochmal zum Ende kurz eine kleine Fußnote noch einfügen. Ja. Links sein bedeutet eigentlich auch, unabhängig davon, Klassenkampf. Und ich glaube, das ist etwas, was heutzutage auch vergessen wird.
Das wird gerne vergessen im Kampf.
Es gibt zu wenig, es gibt ganz wenige Leute, die alles haben. Und es gibt sehr, sehr viele Leute, die wenig haben. Und diese Leute bekriegen sich gegenseitig in ihrer Armut und definieren sich über so Sachen wie Herkunft, Hautfarbe, Flagge, was auch immer, Sexualität, Religion und so weiter und so fort. Das ist doch eigentlich nicht die Aufgabe, die wir haben. Die Aufgabe ist doch eigentlich, dass wir alle zusammen es schaffen, dass es eine gerechtere Welt ist, in der nicht ganz wenige alles besitzen. Und die wenigen ist ein bisschen dieses Black-on-Black-Crime in den amerikanischen Ghettos. Mhm. Und die eh schon so wenig haben, sich aufgrund solcher Sachen bekriegen. Sondern es ist eigentlich für alle genug da. Und,
noch, ja.
Ja. Und das ist es
die
doch
Zeit
eigentlich
sollte man
wert.
Gut nutzen. Ja.
Okay, ey Christian, ja. Wildes Thema. Ich glaube, die Kommentare,
Thema,
die Kommentare werden
Thema.
Auf jeden Fall wild sein. Ich hoffe, Leute, bitte seid sachlich.
Ich glaube, man wird sehen bei den Kommentaren, ob jemand den ganzen Podcast gehört hat oder nochmal reingeskippt hat.
Ja, schreibt uns gerne eure Gedanken dazu. Bitte bleibt sachlich, bleibt menschlich und bleibt fair. Und bitte zieht keine braune Brille auf. Passt auf euch auf.
Jo.
Und wir sehen uns in 2 Wochen.
Oder hören, Urlaub oder so irgendwie.
Brieftaube.
Ja.
Tschüss.
Ich schicke einen Raben.